Tabea, bist du denn auch für eine Tour de France der Frauen?
Ja, auf jeden Fall, absolut. Dann würde ich, glaube ich, auch gucken.
Ja, ich
Nein.
würde es auch gern sehen,
Also.
weil ich habe auch viele. Ach, ich kriege gerade einen Krampf.
Also das schneidest du jetzt nicht raus. Ah.
Dann kann ich ja noch mal ansetzen. Wir laufen, schwimmen und wir fahren stundenlang Rad. Wir sind kein Triathlon-Podcast. Wir lieben den Ausdauersport. Wir sind die Wechselzonis und das hier ist der Wechselzone-Podcast.
Unser größter Sieg liegt nicht darin, nie zu versagen, sondern darin, jedes Mal, wenn wir versagen, aufzustehen. Diese Worte stammen von Konfuzius und damit herzlich willkommen in der Wechselzone. Es ist Episode 211. Ich bin Adrian und an meiner Seite begrüße ich das dynamische Duo Lukas und Tabea. Hallo, ihr beiden.
Hallo.
Hallo. Das war sehr schön.
Ja, mit der
Ein bisschen
sehr
Pipi in
schöner
den Augen.
Einstieg.
Bisschen Pipi in den Augen. Na, dann wart's ab. Also, da kommt später
Ja,
noch
kommt
was.
noch was.
Ich wollte halt einfach mit der Einteilung direkt auf unser Thema lenken, nämlich DNFs, die Angst vor Versagen, was dahinter steckt. Ne? Wir wollten gerne mal so ein bisschen ein paar Sachen diesbezüglich beleuchten, unsere Sicht der Dinge mal hier darstellen. Und deshalb zunächst die Frage direkt an euch. Ohne Umschweife, welche Gefühle verbindet ihr mit DNF? Lukas, fang an.
Voll.
Oh, der Tabea, fang an, ja.
Nee, bei mir ist, glaube ich, die Antwort super einfach, weil es ist mir einfach noch nie passiert. Deswegen habe ich da ein sehr neutrales Gefühl gegenüber, weil ich wirklich dem noch nicht entgegengekommen bin. Also ich bin da ganz offen für die Erfahrung, aber kann da gar nicht so viel
Okay.
zu sagen aktuell.
Echt? offen, nee, also war ich, ich kann jetzt so im Wettkampf an sich gar auch sagen, bis jetzt noch keine wirklichen DNFs gehabt, aber ich habe schon hier in kurzem Vorgespräch mit Adrian gesagt, einen hätte ich, und das war ja der Orbit letztes Jahr, den haben wir ja dann nicht fertig gebracht, obwohl wir den ja finishen wollten, war ja so der Plan, sonst ein bisschen die Zeit, also von daher hätte ich ja schon einen DNF, aber ich glaube, ich bin da so ziemlich ein rationaler Mensch und ich kann mir das dann erklären, warum wir das so gemacht haben und so. Und das ist auch okay für mich. Also, von daher, bis jetzt noch keine Angst gehabt vor irgendwelchen Versagen.
Okay, das ist ja interessant. Also mit diesen Antworten habe ich eigentlich gar nicht gerechnet. Und ich meine, ich kann euch hier stundenlang eigentlich von DNFs erzählen. Ich glaube, ihr macht einfach zu wenig Wettkämpfe, oder?
Das
Weil,
kann
gut,
sein.
das lag jetzt nicht an uns in den letzten anderthalb Jahren.
Nee, das nicht, aber das stimmt. Ich meine, man kann das ja auch ganz gut auf Training ummünzen. Ne? Es gibt ja auch sowas wie eine Versagensangst beim Training. Aber ich stelle jetzt mal eine andere Frage. Wenn es gut, es betrifft euch jetzt vielleicht nicht so sehr, aber was glaubt ihr, warum herrscht so eine große Angst davor? Vor einem DNF. Ne? Und DNF ist ja doch meistens, ne, bei vielen, ist ja doch mit was Negativem verbunden. Warum ist das so?
Naja, weil du das, was du, worauf du hin trainiert hast, sozusagen dann den Bach runtergeht, wenn du ja, wenn du es nicht schaffst, dein Ziel zu erreichen, wenn du einen Marathon laufen willst in einer gewissen Zeit und dann mittendrin irgendwie aufhören musst bei Kilometer 30 oder so und hast dich aber dafür schon ein halbes Jahr hintrainiert, dann hast du natürlich im Vorfeld machst du dir darüber Gedanken und so kommen schlechte Gefühle und so bewirkt halt ein DNF immer ein schlechtes Gefühl im Bauch. Dass man das, weil es halt auch immer einen treffen kann. Ne? Es kann vielfältige Gründe haben, warum man überhaupt einen ja aufgibt.
Ja, sollte man sich vielleicht auch mit diesem Thema mehr im Vorfeld dann beschäftigen? Ich meine, es ist ja auch gerne mal ein Thema, was man so ein bisschen zur Seite schiebt, aber ja.
Ja, das stimmt schon. Ich überlege gerade, ob diese Angst vom DNF vielleicht daherkommt, dass man halt ja so sehr auf nur einen Wettkampf sich fokussiert und dass dann so dieser große Jahreswettkampf oder keine Ahnung, meistens hat man ja irgendwie so zwei, drei große Marathons im Plan stehen. Ob es vielleicht besser ist, sich dann auch mal so kleinere Wettkämpfe mit reinzuholen, beispielsweise mal einen Halbmarathon, um einfach diese Angst vor der Größe des Projekts zu verlieren, weil ich glaube, das ist es halt schon häufig, dass man ja auch wirklich am Tag der Tage nur die eine Chance hat und man kann es eben nicht dann 24 Stunden später nochmal besser machen oder so, sondern wenn du halt versagst, dann hast du eben versagt und dann kriegst du erstmal keine zweite Chance, beziehungsweise sind ja dann viele so vom Kopf her, dass sie sagen, jetzt muss ich ja erstmal wieder auftrainieren, um dann wieder die neue Chance zu bekommen, das nochmal zu machen.
Ja, ich würde gerne noch ein bisschen was ergänzen zu, weil mir ist gerade was eingefallen. Ich hatte schon mal Angst vorm Schaffen, ob ich es dann schaffe. Und das war nämlich beim Zugspitzlauf damals. Das war nämlich was ganz, ganz Neues für mich auch.
Das ist aber eine sehr gesunde Angst, ne? Und das zeigt ja aber auch, dass du dir wirklich ein Ziel vorgenommen hast, ne? Was jetzt nicht einfach so, auch ich laufe mal hier im Volkslauf mit, sondern ne, dass du dir was vorgenommen hast, wo wirklich das Ende offen war, ne? Im Sinne von, okay, schaffe ich das überhaupt?
Das ist ja halt auch, wie du sagst, kein Volkslauf. Ja. Marathon ist meistens ja gerade, also flach. So ein Lauf, ich weiß noch, ich hatte mit dem Adrian viele Gespräche im Vorfeld auch darüber gehabt, weil alpines Gelände ist halt kein Gelände, das man hier hat, ja, zumindest nicht wir, dass wir vor der Tür haben und dass wir mal trainieren können und du weißt halt gar nicht, was auf einen zukommt. Und da kann ich mir schon vorstellen, dass man dann die Angst vor was Unbekanntem halt auch ein bisschen, dafür sorgt, dass man sich damit auseinandersetzt, dass man das vielleicht nicht schafft.
Aber ist es denn wirklich die pure Angst oder ist es eher so eine Vorfreude, mal was zu machen, was, wie du gerade sagst, ne, du gehst in ein Terrain, den du gar nicht kennst, ne, wo du jetzt gar nicht weißt, okay, schaffe ich das überhaupt da hoch und da wieder runter heile zu kommen? Ist es vielleicht so ein bisschen so dieses Excitement, ne, was dann einen so wirklich sehr so kribbelig macht, weil das dann wiederum ist ja jetzt nichts Negatives.
Ja, also das wäre auch irgendwie mein Gedanke. Ich meine, meldest du dich zu einem Wettkampf an, egal ob jetzt Marathon oder hochalpines Gelände, man meldet sich ja nicht an, wenn man sich zu 100%ig sicher ist, dass man jetzt mal abgesehen vom DNF, aber dass man jetzt beispielsweise einen Marathon unter 3 Stunden schafft, dann würdest du ja nicht sagen, ich laufe den unter 3 Stunden, wenn du zu 100% weißt, du machst es, sondern du setzt dir ja eigentlich immer irgendein Ziel oder hast immer irgendein Vorhaben, was über dem steht, was du dir an sich vorstellen kannst, sonst wo ist der Reiz, ne?
Ja, aber aber jetzt nochmal, ganz genau, also genauer auf das Thema DNF bzw. Versagens anzukommen, also auf diesen Satz am Anfang nochmal zurückzukommen, ne? Weil ich finde das wirklich schon, da steckt schon ein bisschen was drin, ne? Dass unser größter Sieg liegt nicht darin, nie zu versagen, sondern darin, jedes Mal, wenn wir versagen, aufzustehen. Und ich glaube, das ist eben halt das, was uns zu Besseren macht, ne? Wenn wir ich meine, es kann ja nicht immer alles glatt laufen. Ne? Und ich meine, jeder hat mal, was weiß ich, ob das jetzt ein Trainingslauf ist oder irgendein Wettkampf oder sonst was. Es werden Phasen kommen, ne, wo es halt schlechter läuft oder wenn man jetzt irgendwas halt nicht schafft. Die Frage ist, wie komme ich da raus? Ne? Ist es so dieses reine, verdammt, ne, was weiß ich, ich habe die Zeit nicht erreicht oder ich bin nicht ins Ziel gekommen und einfach nur so dieses, diese, keine Ahnung, Wut oder negative Gefühle oder so. Weil ich glaube, da ist es halt eben wichtig und das ist, glaube ich, ein sehr wichtiger Ansatz, finde ich zumindest, dass man aus Niederlagen mehr lernt als aus Siegen.
Würde ich auch so unterschreiben, dass man auf jeden Fall, wenn man das vielleicht nicht erreicht, was man sich vorgenommen hat, dass man dann sagt, woran lag's und man sich damit auseinandersetzt, was passiert ist, anstatt das zu erreichen oder immer das zu erreichen, was man sich vorgenommen hat, wenn man vielleicht auch kleinere Schritte nimmt und so und dann sagt, es war alles super, weißt du? Und dann rekapituliert man ja auch nicht sein Tun und eventuell kommt man früher oder später dann in diese Gefahr eines DNFs, weil man dann vielleicht sich ein Ziel gesetzt hat, dass man das Versagen.
Ja, ich finde auch jetzt zu dem, was du sagst, ist es vielleicht dann doch mal auch ganz wichtig, sich damit auseinanderzusetzen, was passiert eigentlich, wenn ich es nicht schaffe. Weil das ist doch was ich gerade vor dem Edersee-Ultra mich ein paar Mal gefragt habe. So, weil das war ja dann doch recht weit weg von dem, was ich bisher so gelaufen bin. Und das sage ich auch in dem Film, von daher für die, die den gesehen haben, vielleicht wiederhole ich mich jetzt, aber dieses also für mich ist zum Beispiel diese Grundeinstellung zum Laufen und zu Zielen, die ich mir setze, dass ich weiß, dass ich die schaffe. Irgendwann. Ja. Und nur weil ich das dann vielleicht am Tag X nicht schaffe, heißt das ja nicht, dass dieses Ziel für immer verloren ist oder dass ich das niemals schaffe oder dass ich dann komplett in Selbstzweifel gerate, nur weil ich das jetzt dann nicht schaffe. Das war für mich zum Beispiel super wichtig, mir das vor dem Edersee-Lauf einmal wirklich klar und deutlich zu formulieren, dass ich wirklich gesagt habe, ich kann 65 Kilometer laufen, ich weiß nur nicht, ob ich es heute schaffe. Und es wäre auch voll in Ordnung gewesen, wenn es nicht so gewesen, also weißt du, ich finde, man muss halt einmal kurz den Gedanken fassen, bevor ich mich auf einen Wettkampf einlasse, so was passiert denn, wenn ich es nicht schaffe, weil an sich passiert ja nicht viel, ja, sondern du vertagst ja einfach nur das, was du erreichen möchtest.
Jein, würde ich dir vielleicht ein bisschen widersprechen, vielleicht kann Adrian auch gleich mal seine Erfahrung dazu anbringen, denn nehmen wir mal das Beispiel, gerade mit Adrian, der ist ja dann nach, Richtung Fulda gefahren und hat dann Orbit dann gemacht und so, und das ist ja halt auch etwas, was man sich ja dann sozusagen vornimmt an dem Tag, und das ist ja halt auch nichts, was man sagt, ja, das mache ich dann halt nächste Woche wieder, das ist halt auch wieder so etwas, wo man sagt, ja, ich habe mir jetzt eine Strecke ausgesucht und das will ich dann halt erreichen. Ich meine, 60 Kilometer zu laufen ist okay irgendwo, aber du willst es ja, dann wolltest du ja auch am Edersee machen. Ja? Und wenn ich jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, eine Orbit machen würde und ich will jetzt den Orbit hier in Bayern machen oder sowas, dann fährt man da ja extra hin. Und wenn man das halt nicht schafft, ist man, glaube ich, auch dann noch frustrierter, weil man fährt ja nicht dann irgendwann wieder hin, um das zu machen. Ja? Das ist ja genauso, wenn ich jetzt von 100 Kilometer 80 gelaufen bin, dann machst du das ja nicht in einem halben Jahr wieder, so, weißt du? Das macht man ja dann woanders. Ne? Das ist halt vielleicht auch so ein bisschen ein kleiner Wermutstropfen, weil man hat sich ja eine gewisse Strecke dann vorgenommen.
Ja gut, aber es hindert dich ja niemand daran, das dann auch wieder genau dort zu machen. Also die einzige Person, die dich... Das ist die Frage. Also ich, keine Ahnung, ich würde es jetzt für mich vielleicht nicht ausschließen, wenn ich jetzt wirklich eine Strecke habe, wo ich sage, die will ich aber laufen und ich würde die vielleicht nicht finishen. Könnte ich mir schon vorstellen, dass ich dann nochmal dahin zurückkehre. Aber das ist ja genau das. Der Einzige, der darüber entscheidet, ob du es nochmal machst oder nicht, bist ja du selbst. Also die Chance ist ja nicht vertan. Du kannst ja jederzeit wieder hin. Du kannst es ja jederzeit wieder machen. Nur häufig haben wir so diese Platte auf unserem Kopf, die uns dann nicht weiterdenken lässt, als wenn ich das jetzt nicht schaffe, dann ist es halt rum. Dann mache ich was anderes.
Aber vielleicht will man ja weitergehen, ne? Also wenn
ja, genau. Aber auch dann ist das ja eine bewusste Entscheidung, ne?
Ja, den Florenz-Marathon wollte ich ja unbedingt machen. Und ich könnte mir nicht vorstellen, da jetzt das nochmal zu machen, weil ich es nicht geschafft habe. Ja, ich wollte das machen. Und das ist ja dann auch mit einem gewissen, ja, Urlaub verbunden gewesen und so. Und dann müsste ich das ja wieder machen. Also das ist ja dann gehe ich lieber weiter und mache woanders ein. Mein Dank dazu.
Ja, ich glaube, die Frage dabei, was ihr gerade bespricht, ist, warum hat es nicht geklappt? Na, wenn Tabea hat jetzt ihren Edersee geschafft, aber wenn sie es nicht geschafft hätte, wäre es dann aufgrund der Ernährung, wäre es vielleicht aufgrund von, keine Ahnung, einer Verletzung, ne? Das ist ein Unterschied. Ne?
Genauso oder einem bei Unwetter, mir. Also du steckst ja auch genau, manchmal nicht drin. Ja.
Genau, ne? Bei mir ist es halt, ne, Unwetter und Technik, ne? Das sind Sachen, auf die hast du gar keinen Einfluss. Ne? Die Frage ist, wie gehst du damit um? Was nimmst du daraus? Ne? Und wir schmeißen gleich hier nochmal einen Einspieler von Ludwig, der auch nochmal was zu dem Thema sagt. Ne? Und der hat ja auch seinen Mauerweglauf gehabt, der jetzt auch leider nach 70 Kilometer aufgehört hat oder nach 77. Und da wird er auch noch was dazu sagen. Aber ich glaube, der Grund, warum man aufhört, ist halt sehr wichtig. Und das ist halt sehr wichtig, das zu reflektieren. Und klar, wenn du jetzt in Florenz bist und am Marathon laufen willst und das irgendwie nicht klappt, ist natürlich bitter irgendwo. Ne? Aber die Frage ist dann halt, warum das nicht geklappt hat. Ich war ja in Rotterdam. Das war wirklich der krasseste Abbruch. Und der Lukas weiß es. Weil ich glaube, wir haben danach auch ziemlich viel kommuniziert. Mein Abbruch beim Rotterdam-Marathon vor zig Jahren, keine Ahnung wann das war, war schon ziemlich krass, weil ich im Affekt gehandelt habe und einfach rausgestiegen bin. Und ein paar Minuten später wollte ich wieder rein, aber da war das schon wieder vorbei. Ne? Und das war das Dümmste, was ich je gemacht habe. Ne? Und sowas würde ich nie wieder machen. Aber das weiß ich jetzt, aber sowas muss dir erst passieren, Ne, und daraus lernst du. Aus der Orbit-Geschichte ist eine ganz andere Geschichte. Ne, da war ich da, wie gesagt, da habe ich schon ein bisschen mit meiner Gesundheit gehadert. Und das war mir erstmal wichtig, meine Gesundheit da ja, in den grünen Bereich zu bekommen, damit mir halt nichts passiert. Ne, da habe ich gar nicht mehr an Orbit erstmal gedacht. Erst später zu Hause habe ich mir gedacht, scheiße, du warst ja was weiß ich, 40, 50 Kilometer vom Schluss und das Ding wäre safe gewesen. Ne, also ich glaube, die Gründe, warum, sind halt sehr, sehr wichtig. Und ich schlage mal vor, an der Stelle spielen wir den Ludwig seinen Einspieler.
Ja, ein Gruß in und aus der Wechselzone von mir, diesmal per Einspieler zum Thema DNF und ja, was bedeutet DNF für uns? Wie sollte man damit umgehen? Und ja, ich muss sagen, ich habe bisher in meiner ganzen Laufzeit, die jetzt doch schon einige Jahre sind, aber auch in der Laufzeit, die ich jetzt so als die ambitionierte Zeit betrachten würde, das sind so die letzten, naja, sagen wir mal 6, 7 Jahre, 8 Jahre vielleicht, eigentlich nur drei Läufe, also drei Wettbewerbe, die ich so ja ein bisschen als persönliche Niederlage und so eine Art DNF bezeichnen würde. Das eine war kein DNF, technisch zumindest kein DNF, auch wenn es für mich sich so ein bisschen so angefühlt hat. Das war der Lauf, der vorletzte Wettbewerb in Rottgau. Das dürfte 2018 gewesen sein, wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe. Und ja, da habe ich ja wirklich so nach ja, ungefähr 40 Kilometern, 35 Kilometern einen ziemlichen Crash erlebt. Und die letzten 15 Kilometer waren dann ja wirklich eine kleine Horrorgeschichte für mich persönlich, dann mit ganz vielen Gehpausen und mit ganz vielen Downs, Schwierigkeiten wieder anzulaufen. Das war für mich eine ziemlich neue Situation damals, weil ich damals auch nicht so erfahren war im Ultralaufen und 50 Kilometer halt immer noch die längste Distanz für mich waren. Und da war ich auch überhaupt nicht gewohnt, auch mal eben eine Gehpause zu machen. Das war für mich völliges Neuland eben. Und dann bin ich auch deutlich unter der Zeit geblieben bei den 50 Kilometern in Rottgau, die ich mir damals vorgenommen hatte. Und das war ein sehr, sehr harter Lauf für mich. Ich habe mich dann zwar nochmal durchgekämpft und bin am Ende auch nochmal so ein bisschen schneller geworden, aber insgesamt war das für mich so das erste Rennen, das wirklich komplett in die Hose gegangen ist, verglichen mit dem, wie ich mich vorbereitet hatte und was ich mir dann auch als Ziel vorgenommen hatte. Und damals war es ja dann so, dass es doch hauptsächlich an der Verpflegung lag, was mich dann vielleicht auch doppelt geärgert hat. Also das wäre so eine Art DNF gewesen. Und um schon mal so eine gewisse, ja, wie soll ich sagen, so ein Fazit vorwegzunehmen zum Thema DNF. Es hat mich letztendlich stärker gemacht, weil ich viel gelernt habe, weil ich für mich auch gelernt habe, wie wichtig es ist, sich auch von Anfang an zu verpflegen und zu ernähren. Ich kannte das bisher eigentlich nur vom Marathon, wo ich genau weiß, wann ich was zu mir nehmen muss, um den gut durchzustehen. Und natürlich sind 50 km jetzt nicht so viel mehr als ein Marathon. Aber es ist halt eben doch nochmal was anderes. Und da braucht man am Ende vielleicht nochmal mehr Kraft, als man eben auf 42 Kilometern braucht, die man ja auch deutlich schneller dann letztendlich in der Gesamtzeit durchläuft. Das wäre so das erste Learning für mich gewesen. Insofern kann ich sagen, von meinem ersten, es war kein DNF, aber es hat sich so angefühlt wie eines, habe ich schon mal sehr viel gelernt und mitgenommen. Das erste, ja, richtige DNF, wenn man so will, war dann tatsächlich erst im letzten Jahr beim 24-Stunden-Lauf, als ich dann nach 12 Stunden, ziemlich genau 12 Stunden sogar, bei 115 Kilometern abgebrochen habe, weil ich ja aus den schon öfter diskutierten und genannten Gründen nicht mehr weiterlaufen konnte. Und das ist etwas, was mich wirklich ärgert, immer noch ärgert, weil auch wenn ich damals gesagt habe, das war die richtige Entscheidung und hat sich genau richtig angefühlt und der Körper hat mir dieses Signal gegeben, ich das heute, glaube ich, anders machen würde. Ich glaube, ich hätte mich einfach wirklich hinlegen müssen, 1, 2 Stunden, vielleicht sogar 3 Stunden schlafen müssen und dann wäre es wieder losgegangen. Und das habe ich nicht gemacht. Ich habe ja noch zu dem Zeitpunkt 12 Stunden vor mir gehabt. Das war also fast genau die Hälfte. Um Mitternacht rum. Und ja, hätte, glaube ich, noch einiges rausholen können, wenn ich einfach mich hingelegt hätte, 3 Stunden mich rausgenommen hätte, geschlafen hätte, was gegessen hätte vernünftig und so weiter und so weiter und dann einfach nochmal neu angelaufen wäre. Und deswegen schmerzt mich dieser DNF wirklich sehr, immer noch. Aber auch da habe ich was gelernt davon, nämlich, dass ich eben, ja, wenn der Körper sozusagen sagt, er will nicht mehr, aufgrund von Schmerzen, aufgrund von Schwere, die man fühlt. Mir ist dann ja auch kalt geworden und so weiter, weil es dann auch in der Nacht war und es war im Oktober, glaube ich, also da, wo es doch schon ein bisschen kühler wird nachts. Auch wenn man diese ganzen Signale bekommt, dass man dann doch nochmal Luft holen muss, sich nochmal gedulden muss, die richtigen Entscheidungen vor Ort treffen muss und dann einfach nochmal loslaufen muss. Und ja, da habe ich mich einfach zu sehr hinreißen lassen, glaube ich. Die Verpflegung wäre da gewesen. Wir hatten ja einen Stand von unserem Verein. Es war alles da, von süß bis salzig, von Kaltgetränken bis Warmgetränken und so weiter und so weiter. Also hätte ich die beste Verpflegung gehabt. Und da habe ich, glaube ich, jetzt im Nachhinein betrachtet, nicht richtig entschieden. Das ärgert mich sehr, aber das weiß ich für nächstes Mal eben auch. Auch da habe ich wieder was gelernt. DNF sehr, sehr schmerzhaft. Noch nicht ganz verarbeitet vielleicht. Ich glaube, das habe ich dann auch erst verarbeitet, wenn ich dann mal die 24 Stunden durchgelaufen bin. Aber eben doch auch eine Lehre und vielleicht merkt man sich es dann umso mehr, wenn es eben auch besonders wehtut. Auch im Nachhinein noch. Und das dritte DNF, das war erst vor kurzem beim Grenzenloslauf, wo ich eigentlich mein 100-Meilen-Debüt absolvieren wollte. Selbstorganisierter Lauf mit Unterstützung, mit Radbegleitung und der entsprechenden Verpflegung. Und wo ich dann eben nach 77 Kilometern, also auch fast nach der Hälfte oder eben in dem Fall kurz vor der Hälfte, abgebrochen habe. Und das ehrlich gesagt war ein DNF, das mich ärgert, das mich aber nicht so nachhaltig ärgert und schmerzt wie eben das DNF bei den 24 Stunden, weil das war tatsächlich ein gesundheitliches Risiko, das mit einem Weiterlaufen verbunden gewesen wäre. Und das war ein tatsächliches Signal des Körpers, eine Warnung, die man befolgen muss, wo ich letztendlich auch keine Wahl mehr hatte. Ich glaube, das ist etwas, wo man vielleicht grundsätzlich unterscheiden muss zwischen der Art des DNFs. Einmal ein psychisches, mentales DNF, also ein DNF, wo man eine Lustlosigkeit, eine Demotivation, vielleicht auch Schmerzen, körperliche, muskuläre Schmerzen, keine Verletzung, aber eben muskuläre Schmerzen verspürt und der Kopf einfach sagt, ich will nicht mehr. Das ist ein DNF, das man auf jeden Fall und sozusagen no matter what, egal was ist, versuchen sollte zu überwinden, weiterzulaufen, einen Schritt von dem anderen zu tun, egal welches Tempo. Und ein DNF, wo man wirklich sagen muss, das ist ein ganz klares Signal des Körpers, nicht unbedingt ein mentales Signal, sondern wo der Körper sagt, wenn du jetzt weitermachst, dann wird es schwerwiegende Folgen haben. Und das ist zum einen, wenn man verletzt ist, also wenn man wirklich klar verletzt ist und nicht mehr weiterlaufen sollte, oder wenn man eben, wie das ich hatte, bei doch Temperaturen, die dann nicht mehr verantwortlich waren, wo ich nicht richtig adaptiert war, bei 36 Grad und praller Sonne, versucht ein 100-Meilen-Debüt im Prinzip mit Selbstversorgung zu machen. Also ohne der richtigen Mischung, die man gebraucht hätte, ohne eine Mischung aus süßen und salzigen, ohne genug Kaltgetränke, ohne genug Kühlung, also ohne die klassischen Verpflegungsstände, die man ja sonst bei einem organisierten Wettbewerb hat. Also das wäre so ein bisschen mein Fazit. Es gibt zwei Arten von DNF. Einmal das DNF, wo man sich gesundheitlich in Gefahr bringen würde, weil man eben verletzt ist, weil der Kreislauf nicht mehr mitspielt, wo es auch tatsächlich keine Frage mehr des Willens ist, sondern ein klares Signal des Körpers. Das hat mit dem mentalen Zustand dann wahrscheinlich auch gar nichts zu tun. Und ein DNF aufgrund von mentaler Blockade. Und die erste Variante des DNFs, glaube ich, da muss man einfach da muss man einfach sich geschlagen geben. Da muss man dann auch gegenüber sich selbst verantwortungsvoll bewusst sein und zu sagen, wenn ich jetzt weiterlaufe, dann kann das tatsächlich gesundheitliche Folgen haben und dem DNF, wo man mentale Stärke braucht. Und wenn ich jetzt das vergleichen würde, dann würde ich tatsächlich sagen, der Grenzenloslauf, der abgebrochene Grenzenloslauf, das würde ich nicht als persönliche Niederlage sehen. Da sind einfach die Umstände die falschen gewesen. Das ging nicht mehr. Das war, sagen wir mal, höhere Macht, die gesagt hat, jetzt ist Schluss. Und dem mentalen DNF bei den 24 Stunden, die ich als persönliche Niederlage sehen würde, die mich sehr, sehr ärgern und wo ich sagen würde, da war ich tatsächlich mental nicht stark genug, da eben dann nochmal weiterzumachen. Und am ersten kann man nichts machen, am ersten DNF, das ist so, wie es ist. Und am zweiten, an dem mentalen DNF, kann man arbeiten. Und wenn ich das jetzt wieder sozusagen ins Positive umdrehen wollen würde, dann würde ich sagen, das ist die Herausforderung, die ich für mich persönlich jetzt aus dem 24-Stunden-Lauf, den ich abgebrochen habe, ziehe, an mir weiter zu arbeiten, das nächste Mal nicht aufzuhören und wenn es noch so weh tut, sondern einfach eine Pause zu machen, dem Körper, dem Kopf die nötige Kraft zurückzugeben oder zumindest so viel Kraft, dass man den Lauf, den man angefangen hat, den Wettbewerb dann noch beenden und abschließen kann. Und diese Herausforderung nehme ich an, da freue ich mich drauf und daran werde ich weiterarbeiten. Insofern, es gibt DNFs, die müssen nicht sein, die sollten nicht sein, da muss man drüber, da muss man durch, die sollte man sich nicht eingestehen und es gibt DNFs, die muss man sich eingestehen. Und im richtigen Moment zu unterscheiden, in welcher Situation man jetzt ist, glaube ich, wenn man das kann, dann bricht man eben auch nicht ab, wenn es nicht sein muss. Dann hat man die mentale und letztendlich dann auch die körperliche Stärke, die man braucht, um so einen Lauf dann eben auch durchzustehen. Egal wie weit und egal wie lang dieser Lauf dann auch ist. Das wäre meine Meinung zum DNF. Und insgesamt, glaube ich, muss man sagen, egal wie ein Wettbewerb läuft, ob es jetzt ein DNF ist oder ob man an seinem Ziel vorbeischrammt, etwas nicht schafft, eben so eine Niederlage erleiden muss, von der ich ja jetzt auch schon öfter gesprochen habe, ist es wichtig, sich das einzugestehen. Es ist auch wichtig, sich darüber zu ärgern, enttäuscht zu sein, wütend zu sein. Ich finde es immer ein bisschen, unglaubwürdig, wenn jemand sagt, ja, mein Gott, ist halt so gelaufen, muss ich akzeptieren, habe ich aber jetzt auch kein Problem damit. Doch, ich habe schon ein Problem damit, wenn ich mein Ziel nicht erreiche, sportlich, wie auch sonst. Denn wenn ich das nicht haben würde, dann würde die Leidenschaft fehlen und das Commitment, das man halt braucht, um solche Dinge auch durchzustehen, um eben diese mentale Stärke zu trainieren und aufzubringen. Deswegen, ja, man muss sich ärgern, man muss enttäuscht sein, man muss frustriert sein, aber das sollte halt kein Dauerzustand sein. Und man sollte am Ende dann immer auch die Möglichkeit haben, sich insofern mit seiner Niederlage, mit seinem DNF auseinanderzusetzen, dass man die Lehren daraus zieht, dass man das richtig interpretiert, dass man daran arbeitet und sozusagen jedes DNF als Treppenstufe sieht auf dem Weg zum Erfolg nach oben. Und ja, das, glaube ich, ist so ein bisschen das, worauf es letztendlich drauf ankommt, wenn man sportlich wie auch vielleicht in anderen Bereichen des Lebens sein Ziel erreichen kann. In diesem Sinne gebe ich jetzt einfach mal zurück ins Studio und wünsche weiterhin viel Spaß bei der Diskussion. Ciao, ciao.
Gut, ja, das waren Ludwig seine Eindrücke und seine Meinung zum Thema DNF. Wie gesagt, also ich finde, es ist, Versagen gehört irgendwo zu unserem Sport dazu. Was sagt ihr dazu?
Also ich finde auch das, was du vor dem Einspiel noch gesagt hast, daran anschließend, wie gesagt, man kommt ja auch immer davon, was man für ein Typ ist. Ja? Jeder Mensch ist ja so ein bisschen eigen dann auch und wie weit kannst du dich vielleicht auch selber betrügen, so, weißt du, ich meine? Also es ist halt auch so, hast du dann einmal einen DNF gehabt und so und es ist ja dann auch leicht, wenn es einem nicht gut geht, dann aufzusteigen, ist es dann vielleicht so etwas, wie so eine Fluchtreaktion irgendwann von dir, wo du dann sagst, ja, ich bin ja schon ausgestiegen, das kann ich ja jetzt wieder machen, so, weißt du, ich meine?
Ah, jetzt nimmst du meine Frage voraus, weil das wäre nämlich meine nächste Frage gewesen, ist DNF so eine Art so eine Art Falle, ne? So nach dem Motto, ich habe einmal aufgegeben, ich würde immer wieder aufgeben.
Ja. Na, ist es ja, das? Ja, also ich kann mir das gut vorstellen, dass du dann sagst, ja, keine Ahnung, jetzt war jetzt beim Frankfurt-Marathon dabei und in den Kilometer habe ich jetzt aufgegeben und es geht mir aber immer wieder schlecht bei dem, ja, nach der Distanz und so und dann sagst du einfach, ja, ich habe ja schon mal aufgegeben, das passt ja dann schon, weißt du, ich bin ja jetzt weitergekommen irgendwie und das vielleicht reicht das einem Verein, aber ich kann mir schon vorstellen, dass so eine Erfahrung eines DNFs dann einen schon auch in die Situation bringen kann, es wieder zu tun, obwohl man vielleicht nicht muss.
Ja, da würde ich Lukas Bedenken teilen. Und zwar, man kriegt das ja gerade im ambitionierteren oder vor allem auch im Profifeld häufig mal mit beim Marathon. Also ich rede erstmal von ganz flachen Marathon, jetzt nicht irgendwie Ultras. Dass Leute, wenn sie merken, sie sind nicht auf Zielzeit oder sind nicht auf Kurs für das, was sie sich vorgenommen haben und sind relativ weit weg davon, dass sie einfach dann wirklich bei Kilometer 30, 32 aussteigen, um einfach so die Chance zu haben, 3, 4 Wochen später bei einem neuen Lauf nochmal neu zu starten, um ihr Pulver nicht komplett zu verschießen, um es dann da nochmal zu probieren, einfach weil die Tagesform vielleicht nicht gestimmt hat oder die Ernährung oder sonst was. Und ich bin mir nicht sicher, ob ich sowas überhaupt machen würde oder ob ich sagen würde, selbst wenn ich nicht auf Kurs bin für eine Zielzeit, selbst wenn es nicht der Tag ist, würde ich, glaube ich, immer versuchen, trotzdem durchzuziehen. Natürlich jetzt mal ganz weit weg von den Szenarien, die wir jetzt gerade besprochen haben. Keine Ahnung, wenn ich jetzt super Bauchkrämpfe hätte, dann höre ich auf. Klar, überhaupt kein Ding. Oder wenn ich verletzt bin. Aber wenn es wirklich nur darum geht, ich bin 20 Sekunden auf einen Kilometer langsamer, als ich mir das eigentlich vorgestellt habe, aber ich kann laufen, dann würde ich schon doch immer versuchen, ins Ziel zu kommen und nicht sagen, ja, es ist einfach jetzt nicht der Zeitpunkt, ich höre auf, weil ich glaube schon, dass dann diese Hemmschwelle, ein DNF zu machen, immer niedriger wird und dann wirklich ein Rennen auch fertig zu laufen, dann muss es ja wirklich das perfekte Rennen sein, wo du dann irgendwann mal sagst, so, und jetzt laufe ich es einfach durch. Also das finde ich ein bisschen gefährlich.
Ja, das ist auch ein guter Punkt, was du da ansprichst, denn ich denke auch, wenn du dann, ja, weil, wie gesagt, Marathon oder auch höhere Distanzen wie jetzt ein 100-Kilometer-Lauf oder sowas, das sind ja auch Sachen, wo man leiden muss. Ja? Und wenn man halt irgendwo eine Flucht hat, eine Fluchtmöglichkeit, wenn man schon mal gemacht hat, dann kann es auch leicht sein, der nachzugeben, obwohl man sich vielleicht mal durchquälen sollte.
Ja, aber da muss ich euch beiden mal leicht widersprechen, weil, also ja, also zu dem Thema Profis, ich glaube, die haben ja ganz andere Voraussetzungen, ne? Weil bei denen geht es ja noch so ein bisschen auch wegen Geld, ne? Geld verdienen und so weiter. Okay, jetzt hier habe ich das nicht erreicht, ne? Versuche ich es beim nächsten Rennen. Aber ich glaube, so die Quintessenz dessen ist tatsächlich, glaube ich, die, wenn irgendwas im Vorfeld nicht geklappt hat, das wirklich so zu reflektieren und sich so damit auseinandersetzen, dass es klar ist, ne? Und auch so während des nächsten Wettkampfs, ne, so wirklich so auch so diesen inneren Dialog zu führen, damit es halt eben nicht dazu kommt, ne, dass man sagt, okay, ich bin da und da bei Kilometer 35 ausgestiegen, weil ich leichten Krampf in der Wade hatte oder was weiß ich, ne. Ich glaube, da ist es halt eben wichtig und deshalb, ne, sagte ich da ja vorhin, dass so dumm dieser Ausstieg damals bei Rotterdam Marathon war. Und mir ging es halt irgendwie, es war halt einer dieser Tage, wo es halt nicht so gut lief. Ne? Und wie gesagt, ich habe da aus dem Affekt gehandelt. Aber ich sag euch hundertprozentig, mir wird sowas nie wieder passieren, weil ich habe das wirklich lange Zeit danach bereut, das gemacht zu haben. Ich habe danach auch wirklich das Ganze auch für mich reflektiert. Lukas, ich weiß nicht, ob du dich noch daran erinnerst, aber wir haben da auch noch darüber gesprochen. Ich finde diese Erfahrung, finde ich, wichtig. Ne? Auch so die Erfahrung beim Orbit, was ich jetzt erlebt habe. Also das war das Krasseste, was ich jemals erlebt habe. Ne? Und ich glaube, das sind wirklich wichtige Erfahrungen. Und ich glaube, um besser zu werden, ist es wichtig, dass man, ne, daraus, ich meine, wenn es dazu kommt, man muss es ja nicht auf Teufel komm raus, ne, sowas irgendwie hier herausbeschwören. Aber ja, es ist wichtig, immer wieder aufzustehen, ne, wenn man irgendwo auf die Nase fällt. Das, und da jetzt irgendwie einen Weg zu suchen, aus der Geschichte rauszukommen. Lukas, du hast ja deinen Sub-3-Versuch im Hamburg geschafft, ne, und hast ja gesagt, okay, ne, da muss es klappen. Aber hätte, Fahrradkette, was wäre, wenn du es da nicht geschafft hättest? Ich kann mir kaum vorstellen, dass du gesagt hättest, okay, das war's, ich versuch's nie wieder.
Nie wieder ist natürlich dann auch schon eine sehr lange Zeit, aber es hätte erstmal wahrscheinlich dann hinten anstehen müssen, weil ich hatte danach auch keine Zeit mehr für irgendwas anderes zu trainieren, weil es ging ja dann schon mit dem Hausbau los am Ende des Jahres und der Hamburg-Marathon, ja, ich bin ja dann noch Marathon in Frankfurt gelaufen, vielleicht hätte ich da es nochmal versucht, das war so, wäre vielleicht der Plan B gewesen, keine Ahnung, aber mit den Gedanken musste ich mich nicht auseinandersetzen, aber ich bin sowieso eher so der Typ, der solche Sachen immer wieder hervorkramt, die man erlebt hat, ja. Das macht ja auch einen ein bisschen stärker. Was hat im Rennen geklappt? Was hat vielleicht im Vorfeld geklappt? wie ernährt man sich zum Beispiel vor dem Rennen oder was verträgt der Körper? Das sind ja alle Sachen, die nehme ich immer vom Wettkampf zu Wettkampf, nehme ich dann halt auch mal mit und probiere es ja dann gerade im Wettkampf nicht irgendwie was Neues zu machen, wenn es dann halt klappt. Und genauso ist, wenn man halt seine Zeit nicht erreicht, wenn man vielleicht versagt oder sowas, dann das begleitet mich eigentlich immer noch dann, sage ich jetzt mal, eine sehr lange Zeit. Also ich kann mich immer noch an Sachen erinnern, wo ich dann sagen kann, ja, da habe ich mir was anderes vorgenommen und besser sein können, sage ich jetzt mal. Wie zum Beispiel der Essen-Marathon. Ja, das sind so Sachen, ich hatte natürlich dann die Knieprobleme, Oberschenkelprobleme waren es da zu der Zeit. Und aber ich habe es dann im Endeffekt ja durchgezogen. Aber ich denke oft noch dran zurück, wie es mir damals ergangen ist und was ich hätte vielleicht anders machen können. Das sind Sachen, die ich zum Beispiel nicht vergesse, sage ich jetzt mal.
Ja. Tabea, wie ist es aus der Coaching-Sicht bei dir und deinen Athleten? Ich meine, du wirst es wahrscheinlich kennen, dass manche Athleten Angst vor einer bestimmten Zeit oder Pace haben, die du jetzt was ich im Training aufschreibst und dir dann rückmelden von wegen, meinst du, ich schaffe das wirklich? Oder manche sind dann, keine Ahnung, haben da jetzt irgendwie Versagen, Angst vom Wettkampf. Wie gehst du damit um? Wie motivierst du die?
Ja, ich sag mal, wenn sie im Wettkampf noch Angst vor der Pace haben, ist das ein bisschen suboptimal. Also im Optimalfall hat man das ja wirklich im Training schon geübt, dass man die Pace auch oder dass man weiß, dass man die Pace zumindest laufen kann, und jetzt ist es nur noch eine Frage, diese Pace auch über die gewisse Distanz zu halten. Und natürlich ist es mit einem gewissen Respekt verbunden.
Ich hatte da ja auch nochmal so einen Gedanken dazu, und zwar ist das ja auch vielleicht nicht immer auch der gute Ratgeber, oder ich sag mal so, ich hatte eine lange Zeit auch auf ein Ziel hin trainiert, und ich hatte den Coach gehabt dafür, also für diejenigen, die einen Coach haben, können sich da glücklich schätzen, aber ich habe mich auch immer auf ihn verlassen, dass er mich zu dem Zeitpunkt, wo ein Rennen ansteht oder was ich halt vorhatte, dass er mich dahin dann zu dem Zeitpunkt auch richtig in die Form bringt, das zu machen, ja, das zu schaffen, was ich mir vorgenommen habe. Das wird ja dann auch immer kommuniziert, wie zum Beispiel jetzt auch, sagen wir mal, den Sub-3-Versuch, da kann ich mich noch sehr gut dran erinnern, da hieß es nämlich vom Coach, da musste ich jetzt auch auf den Hosenboden setzen, da musste das halt auch mal durchziehen, was ich dir dann halt aufschreibe. Das habe ich konsequent gemacht, auch egal zu welchem Wetter, ich habe es dann immer beherzigt und so, und ich hatte da auch keine Gedanken, dass ich es nicht schaffen konnte. Also, und ich finde, ich weiß nicht, das kann ja jeder, sieht das ein bisschen anders bestimmt, aber ich bin dann einer, ich lasse die schlechten Gedanken gar nicht zu, weil mich das hemmen würde, zu überlegen, was wäre, wenn ich es dann an dem Tag nicht schaffen würde, die Pace zu halten. Ja.
Also ich finde es auch schon voll okay, wenn man als Athlet da auch mal Angst hat und das auch kommuniziert. Ich glaube, das ist auch was ganz Wichtiges. Also eine Sache, die für mich zum Beispiel super wichtig ist, ist das wirklich, dass man vor dem Wettkampf nochmal vielleicht ein Skype-Call oder irgendwas auch angesetzt hat, wo man weiß, okay, man redet jetzt nochmal drüber, man redet mal über sowas wie Verpflegung, was möchte ich essen, wie gut fühle ich mich vorbereitet, was ist meine Rennstrategie, na, also diese Klassiker, die aber ja auch alle dabei helfen, so ein bisschen Gewissheit und so eine gewisse Sicherheit auch zu bekommen für das Rennen, ne? Weil Pacing ist eben auch einfach so eine Sache, ne? Da muss man eben auch mal fragen, wie hast du es dir denn vorgestellt? Weil häufig ist es ja nicht, also für viele funktioniert es halt nicht zu sagen, okay, ich habe eine 5:15, wollte ich jetzt laufen auf dem Marathon, und dann fange ich mit der 5:15 an und dann höre ich mit einer 5:15 auf und dann habe ich meine 3:40 gelaufen, alles wunderbar, sondern wahrscheinlich passiert ja dazwischen ein bisschen was. Und dass man diese Szenarien auch einfach mal durchspricht. Ich glaube, das ist nach dem Training dann, glaube ich, so der wichtigste Schritt, wirklich mal alles durchzusprechen. Also wirklich auch mal Fragen zu stellen. Was machst du denn, wenn du die Pace nicht halten kannst? Was machst du denn, wenn du Seitenstechen bekommst? Was ist denn deine Strategie dafür, dafür und dafür? Und wenn man die im Hinterkopf hat, dann zumindest ist das mein Gefühl, dass meine Athleten dann auch recht sicher am Start stehen und dann auch ihre inneren Dämonen, sag ich mal, dann auch ganz gut facen können.
Ja, die inneren Dämonen, die kannst du auch ganz gut facen, finde ich zumindest, habe ich selbst damit gute Erfahrungen gemacht und versuche das auch so ein bisschen an meine Athleten weiterzugeben, ist, dass du versuchst auch tatsächlich es im Training drauf ankommen zu lassen, ne? Egal ob sie hinhaut oder nicht. Ich meine, wir sind auch so darauf, sehr darauf getrimmt, ne, dass es auch im Training alles passt, ne, dass wirklich von A bis Z, ne, sowas, was sich die Pace stimmt, ne, so die Intervalle sitzen und so weiter. Aber ich finde, es ist genauso wichtig, sich an eine Pace zu trauen, wo man sagt, okay, ich versuch's mal, aber mal schauen, ob ich das überhaupt über einen Kilometer halten kann, zum Beispiel, ne? Oder was weiß ich, oder auf dem Bike eine bestimmte Steigung, ne? Was weiß ich, mehrmals zu fahren, eine bestimmte Wattzahl, ne? Die eigentlich so auf den ersten Blick, ne, sehr utopisch aussieht, ne? Aber dieses gezielte, ich versuch und guck mal, wie weit ich komme, ne? Ich meine, dafür ist ja Training da. Das Training ist nicht dafür da, damit es hundertprozentig hinhaut, sondern das Training ist dafür da, um sich zu erproben auch, ne? Und von daher finde ich, dass es wichtig ist, auch mal im Training auch da auf die Nase zu fallen, sozusagen, ne? Und ne, wo ist da das Problem? Das ist überhaupt keine Sache. Und mir persönlich ist das auch schon auch in der letzten Zeit auch oft passiert, ne, dass ich mir irgendwas fürs Training vorgenommen habe, es aber halt nicht ganz geschafft habe. Die Muskelwerte war aber dementsprechend halt sehr hoch. Ne, aber ich finde, das sind auch sehr wichtige Learnings, die man da jetzt irgendwie auch mitnehmen kann. Dass sich einfach mal an irgendwas trauen, was wirklich so ein bisschen über der Messlatte steht.
Aber ist es nicht auch so, wenn du sagst, keine Ahnung, du sagst deinen Athleten, heute gehst du mal auf die Bahn und läufst immer, keine Ahnung, zwei Runden unter vierer Pace. Ja? Und dann guckt er dich an und sagt, was, vierer Pace, bist du irre oder was? Aber sollst du einfach mal versuchen. Ja? Und wenn er nur dicht drankommt, so, keine Ahnung, 4.05 oder 4.10, das ist ja eigentlich etwas, was er vorher nicht gemacht hat. Ja? Oder sie, natürlich.
Und weißt du, und wenn er auf 3.59 kommt, dann... Na, dann hast du wirklich was geschafft, ne, womit du überhaupt nicht gerechnet hast, und dann ist der Benefit umso größer. Ne? Ich meine, versagen kann man, ne? Aber wenn du halt das schaffst und sogar vielleicht so noch schneller bist als gedacht, ne, dann gewinnst du erst richtig so diesen Komfort, ne? Und das und so wird man einfach nur besser. Ne? Also es reicht ja nicht nur so eine sichere Spur zu verfolgen und zu sagen, okay, ich bin, was weiß ich, ich laufe safe 5er Schnitt, ne? Also halte ich mich dran. Also es ist auch mal wichtig, 4.30 zu laufen oder mal Richtung 4.15 zu probieren, ne? Auf eine gewisse Strecke. Das kann man natürlich auch nicht immer machen, aber hin und wieder ist das doch schon ganz gut.
Jetzt hätte ich mal eine Frage an die Coaches.
Ja.
Und erstmal an Adrian, weil du hast die frischesten Erfahrungen damit. Und zwar würde mich interessieren, wie ist das so als Coach oder Coachine, wenn der Athlet dann halt ein DNF hat? Und da Adrian sein Athlet vor kurzem erst ein DNF hatte, frage ich dich als erstes.
Naja gut, ich meine, du sprichst ja auf den Ludwig an, ne? Und ich meine, der Ludwig ist ja auch schon auch sehr erfahrener Athlet, und das ist ja wirklich auch ein Unterschied. Hast du jetzt einen Neuling, der jetzt irgendwie, was weiß ich, seinen ersten Wettkampf macht womöglich oder so, oder hast du jemanden halt wie eben Ludwig, der wirklich sehr viele Erfahrungen hat und das selbst auch sehr gut reflektieren kann, was da gerade passiert ist, ne? Dann ist es eigentlich ein leichtes Spiel für mich. Aber wenn du jetzt natürlich jemand hast, der damit noch keine Erfahrung hatte, ne, der jetzt zum ersten Mal irgendwie so sein DNF hat oder irgendwas nicht geschafft hat, was er sich vorgenommen hat, dann ist es schon etwas schwieriger, ne, dann bedarf es auch so ein bisschen Fingerspitzengefühl, da versuchen, ne, dem alles zu vermitteln, dass es halt eben ja nicht das Ende der Welt ist und dass es wichtig ist, auch diese Erfahrung zu machen, ganz klar, ne? Und ich sag auch immer wieder den Athleten, es ist auch wichtig, es ist auch wichtig, manchmal, ob im Training oder Wettkampf, einfach mal, natürlich, man steuert auf irgendeine Zielzeit zu, aber man erreicht die halt nicht immer, aus irgendwelchen Gründen auch immer. Diese Erfahrungen sind wichtig, ne, für später.
Tabea, nicht ganz dieselbe Frage zu stellen, weil die wahrscheinlich, weil Adrian seine Antwort wahrscheinlich 1:1 kopieren könnte. Du bist ja auch so ein sehr empathischer Mensch, kenne ich dich als sehr empathischen Menschen. Wie ist es denn für dich persönlich, wenn die Leute dann halt ihren DNF haben, nimmst du dir das auch mit zu Herzen oder hast du eine schlechte Nacht danach oder?
Ich muss ja jetzt ganz transparent erstmal sagen, ich bin ja coaching-technisch erst seit Corona voll dabei. Das heißt, ich kriege ja jetzt erst die ersten Wettkämpfe meiner Athleten und Athletinnen mit. Das heißt, ich kann noch gar keinen DNF verbuchen und ich klopfe jetzt auch erstmal auf Holz für alle meine AthletInnen. Aber klar, also ich meine, als Trainerin leide ich irgendwo auch immer mit oder freue mich mit. Also zum Beispiel eine Athletin ist jetzt beispielsweise am Sonntag beim Stubai gestartet, 32 Kilometer mit 3000 Höhenmetern. Da war ich auch schweißnass gebadet eigentlich den ganzen Tag, bis sie mir endlich geschrieben hat, dass sie im Ziel ist, weil das eine, also auch eine Distanz war, wo, ja, das ist natürlich auch sehr schnell dann entstanden, dass der wirklich stattfinden sollte. Das heißt, das Training war jetzt nicht 100% darauf abgestimmt. Und entsprechend habe ich da, glaube ich, genauso mit, also nicht genauso, aber ich habe zumindest auch mit ihr mitgelitten und mich dann aber natürlich auch gefreut, dass sie es da ganz bravourös ins Ziel geschafft hat. Aber ich sag mal so, wenn ich da nicht meinen Spaß dran hätte, beziehungsweise da das nicht auch irgendwo genießen würde, die Leute da durchzubringen und auch durchzutragen, wenn es dann mal schwer wird und es vielleicht dann auch ein DNF ist, dann würde ich es ja nicht machen. Ne? Und ich glaube, was auch nochmal wichtig ist, gerade bei, oder gerade mal, wenn es nicht funktioniert, das kann ja im Training auch genauso gut sein, ja, man hat ja vielleicht auch mal so ein, zwei Trainingswochen, wo nichts funktionieren möchte, ja, wo keine Einheit getroffen wird, so richtig, auch das gibt's und das, ja, kann manchmal genauso frustrierend sein wie ein DNF im Wettkampf, weil wenn du das Gefühl hast, irgendwie läuft nichts im Training und ich schaffe keine Pace in meinen Intervallen, die ich eigentlich treffen soll, würde ich das mal fast genauso sehen, wie wenn es jetzt wirklich ein DNF im Wettkampf gäbe. Und da wäre es für mich tatsächlich dann auch mal wichtig, die Leute auch noch mal so ein bisschen an der loseren Leine zu lassen. Ne? Also dass man dann sagt, trainiere jetzt mal, ich guck drauf, aber mach gerade mal das, was dir gut tut, nimm mal ein bisschen raus. Wir gehen jetzt gerade mal weg von diesem Gedanken, ich schreibe den Plan und du arbeitest den ab, sondern wir gehen einfach noch mal einen Schritt zurück und gucken, wie wir dann weitermachen.
Ja, ich weiß halt, dass der Adrian einen sehr, sozusagen sehr mit seinen Athleten auch manchmal mitleidet, wenn sie sich Sachen vorgenommen haben, die vielleicht ein bisschen utopischer aussehen. Für mich als Athlet ist das ja dann halt auch so eine Situation. Ich habe immer gesagt, man will ja auch den Trainer nicht enttäuschen. Ja? Wir haben ja zusammen so viel Arbeit da reingesteckt und so, und da will man das natürlich auch das Ziel versuchen zu schaffen. Und ich kam noch nicht in die Situation, jemanden zu enttäuschen, aber manchmal enttäuscht man sich ja nicht nur selber.
Ja, na, ich weiß nicht, ich glaube, ich wäre nicht enttäuscht von meinen Athleten. Also, ich glaube, Enttäuschung wäre das nicht. Es
war, ja, gut, aber das ist, eher so ist ja dann auch so ein bisschen, was man ja selber fühlt. Dass Adrian jetzt, keine Ahnung, wenn ich sage, keine Ahnung, die Sub 3 jetzt nicht geschafft hätte, dann wäre er wahrscheinlich jetzt auch nicht enttäuscht, aber ich habe da also das Gefühl, dass ich ihn enttäuscht hätte. Was ich meine, also als
Athlet. Ach so, ja.
Ja, der Gedanke ist nachvollziehbar. Aber ja, da gilt halt eben, ne, da ist es halt eben wichtig, sowas auch zu kommunizieren, ne, also miteinander halt zu sprechen, auch vor dem Wettkampf und so weiter. Ne, dass ich meine, der Athlet, der macht das ja natürlich in erster Linie für sich selbst und nicht für den Trainer. Ja. Von daher.
Alles, was hilft.
Sollte man an den Trainer keine Gedanken verschwenden während des Wettkampfs irgendwie. Sondern einfach das Ding mal genießen. Ich würde gerne mal zum Schluss dieser Diskussion mal was vorlesen und mal gucken, wer von euch drauf kommt, wer das gesagt hat. Ich habe in meiner Karriere mehr als 9000 Schüsse verpasst. Ich habe fast 300 Spiele verloren. 26 Mal wurde mir anvertraut, den spielgewinnenden Schuss zu machen und ich verfehlte. Ich bin in meinem Leben immer und immer wieder gescheitert und deshalb war ich so erfolgreich.
Ja, Lothar Matthäus.
Naja, das ist ziemlich weit verfehlt. Wer?
Michael Ballack.
Nein, das war kein Fußballer, das war ein Basketballer und zwar Michael Jordan hat das gesagt.
Ah, okay, da hätte man genau drauf kommen können.
Wenn ich dachte, Lukas kommt drauf.
Aber ja, ich hatte eher so ein bisschen Schüssen verballert, da habe ich ja so Richtung Fußball gedacht, deswegen, aber ja, ich. Wo du jetzt sagst, dass das kein Fußballer war, hatte ich mir schon gedacht, das wird wahrscheinlich dann doch ein Basketballspieler sein. Ja, das erinnert mich dann wieder so ein bisschen an die Last Dance Netflix-Serie, die richtig gut ist. Und da sieht man auch, was das für ein krasser Typ auch ist, gell? Dass er halt auch da ein bisschen seine Gedankenwelt den Leuten Einblick gelassen hat. Und ich meine,
Ja, aber was für eine Gedankenwelt. Ne? Also ich meine, es ist ja auch so, ne? Am Ende eines Spiels verlässt sich jeder auf Michael Jordan, aber da hat ja auch so seine 300 Spieler verloren und war an manchen auch selbst schuld, weil er halt den letzten Schuss nicht getroffen hat. Aber das ist halt eben nicht der Punkt. Der Punkt ist halt immer wieder aufzustehen, immer wieder zu versuchen. So, und am Ende, was kommt dann dabei raus? Im Falle von Michael Jordan, ne, so die Basketball oder überhaupt vielleicht so der Sportler schlechthin, so der letzten Jahrhundert vielleicht sogar, keine Ahnung, aber für mich irgendwo schon da in dieser Sphäre. Und ich glaube, daraus kann man gut lernen. Ne? Und wenn man jetzt zum Beispiel auch, ich weiß nicht, ob ihr gerne mal Autobiografien liest, aber ich lese mal so die eine oder andere mal Autobiografie. Und was da auch oft wirklich so rauskommt, ist eben halt das, ne? Dass die Leute sehr oft versagen, ne? Aber immer wieder aufstehen. Ne? Das würde ich gerne einfach mal so stehen lassen.
Machen wir.
Ich habe dem nichts hinzuzufügen.
Okay, haben wir noch was?
Bevor wir zum Schluss kommen, denn es gibt auch oft Leute, die bei der Tour de France versagen, was mich auch oft ein bisschen zum Nachdenken bringt, um auf das vergangene Thema noch mal kurz drauf zu kommen. Es gibt in Tour de France oft Leute, die einfach aussteigen, weil sie einfach ihr Ziel, das sie sich gesetzt haben, wie zum Beispiel das Maillot Jaune, das gelbe Trikot zu ergattern, einfach keine Chance mehr haben. Und dann steigen sie halt aus. Ist das denn auch ein Versagen, Adrian?
Wenn du auf Matthew van der Poel einspielst, ist es nicht ganz so krass gewesen, aber ich weiß es nicht, ob das wirklich so der Grund dafür ist, dass sie halt kein. Ich glaube nicht, dass das bei der Tour de France so einfach so passiert. Ich glaube, bei der Tour de France, wenn man aufsteigt, dann hat man da wirklich schon sehr triftrige Gründe, wie zum Beispiel im Falle von Primoz Roglic, der einfach so dermaßen heftige Schmerzen hatte von seinen Stürzen, dass er einfach nicht weiterfahren konnte. Ja, und dann kann man es natürlich auch ganz klar verstehen. Aber gut, vielleicht ist es vorgekommen, ich weiß es nicht. Man weiß jetzt nicht genau, was so im Kopf der Leute da so vorgeht, aber bei der Tour de France ist es ganz klar so, dass die Leute schon wirklich, wenn sie aussteigen, dann, weil einfach da nichts mehr geht.
Ja, ich hatte eigentlich gar nicht für einen Fahrer dieses Jahr gesprochen, sondern ich konnte mich letztes Jahr in der Situation von Richie Carapaz, der ja dann aus heiterem Himmel Schmerzen hatte und dann nicht mehr weiterfahren wollte, und dann haben die Leute halt ein bisschen, gerätselt, was die Wahl, ob das wirklich die wahren Gründe sind und so. Und immer wenn ich den auch dieses Jahr sehe, dann muss ich an die Situation denken, dass es einfach für mich kein richtiger Profisportler ist. Nichtsdestotrotz ist gerade richtig in im Tour de France Fieber. Glaube ich, hatte noch nie so gehabt, dass ich dann hier in der Abendsumme auf jeden Fall den Fernseher nochmal anmachen will. Und wenn ich das nicht schaffe zu sehen, dass ich mir dann noch die Highlights aufnehme und dann am nächsten Tag gucke. Denn einer meiner Lieblings-Ausdauersportler, muss ich sagen, Messi fand erste Tour de France, ist er so mal angegangen, aber ist mir im Vorfeld gar nicht so bewusst geworden. Adrian hat mir da ein bisschen ausgeholfen. Er wollte gar nicht fertig fahren, das hat mich sehr gewundert, aber er wollte ja zu Olympia und da wird er sich die goldene Medaille im Mountainbike holen. bin ich sehr sicher. Nichtsdestotrotz hat er so ein bisschen auch die Fahrradwelt in den ersten Tagen so ein bisschen aufgemischt. Und das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Aber kommen wir zu den ein bisschen Schattenseiten, die ich hier gerne ein bisschen ansprechen wollte. Und zwar gab es sehr viele Stürze. Es war in der Bretagne, da hieß es im Vorfeld sogar schon, dass das sehr enge Straßen sind. Und natürlich haben viele das Bild gesehen von der Frau, die das Schild da reinhalten musste unbedingt. Einen Riesensturz verursacht hat, wo, ich glaube, 4 Fahrer danach aussteigen mussten, manche sogar mit Knochenbrüchen und so. Fand ich schon sehr krass. Was mich dann aber sehr zum Nachdenken gebracht hat die vergangenen Tage, war der Streik der Fahrer, der eigentlich meiner Meinung nach ein kleiner Witz war. Das war ja einfach nur ein Luftschutz sozusagen, das hat überhaupt keinen interessiert. Und da frage ich Adrian, sollte vielleicht die Tour de France, beziehungsweise der Radsport an sich ein bisschen überarbeitet werden? Also ich meine,
also... Inwiefern? Also das ist ganz schwer.
Ja, natürlich
ist es
schwer, aber deswegen ist es auch kein leichtes Thema. Aber nichtsdestotrotz, also die Fahrer haben ja fast gar keine ja, gar keinen Einfluss. Die Teams sind auf Sponsoren angesetzt. Mich stört das auch schon die ganze Zeit, also schon eigentlich immer, dass die Teams einfach nach irgendwelchen Marken benannt sind. Es ist einfach für mich von vornherein falsch aufgezogen. Ja, das ist einfach.
Ja, gut, aber das ist Geschichte. Also das wirst du so schnell nicht ändern. Na, das ist einfach so. Und ich meine, das ist das Einzige, was dem das Geld bringt. Die bekommen von den Fernsehbildern, kriegen sie ja kein Geld. Das ist ja anders wie im Fußball. Na, das müsste sich vielleicht mal ändern, dass die da so ein bisschen an den TV-Geldern beteiligt sind, die Teams, Mannschaften. Aber ich meine, das mit den Sponsoren finde ich jetzt gar nicht so verkehrt. Also ich meine, ne, die einzige Einnahmequelle. Ich meine, wir kennen das ja auch aus dem Triathlon, da ist es auch nicht einfach, an Geld zu kommen.
Ja, das verstehe ich. Aber was mich jetzt auch so, oder was mich generell immer stört, in jeder Sportart ist das so. Wenn ich irgendjemand auflaufen sehe oder auf dem Spielfeld sehe oder auf dem Rad sehe und der sieht einfach aus wie eine Litfaßsäule. Ja, das ist einfach, dann finde ich, läuft schon einfach falsch, weil du bist dann von falschen Leuten abhängig, ja. Und das sieht man meiner Meinung nach auch an der, an den Leuten, die Tour de France austragen. Die stellen ihre eigenen Interessen einfach über die der Fahrer sozusagen. Denen ist es auch egal, ob da die Fahrer sich verletzen oder sowas. Ja, die wollen da ihre Tour de France durchziehen. Und zum Beispiel der dritte Ort, wo die Tour de France, also am dritten Tag, die dritte Etappe, wo das Ziel war, ist der Heimatort des Rennleiters gewesen. Ne? Also da siehst du schon, ja, aber siehst du schon, wo die
Interessen sind. Ja, aber das kommt ja jetzt nicht jedes Jahr vor. Also du bist da jetzt schon sehr, 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 sehr kritisch, muss ich sagen. Also ich muss sagen, also zu den Litfaßsäulen, da muss ich sagen, also die Radsport-Trikots sehen schon noch einigermaßen cool aus. Naja, es gibt andere Sportarten, da sehen die Sportler wirklich wie Litfaßsäule aus, ne? Weil das wirklich nach nichts aussieht. Ne? Also einfarbiges Trikot und einfach irgendwas draufgepappt. Das sieht da ja noch einigermaßen okay aus. Die Struktur wirst du so schnell nicht verändern. Also das dauert über Jahrzehnte und jetzt so langsam kriegen die Radsportler so ein bisschen ihre Stimme. Aber selbst das, ne, die haben da so eine eigene Radsportler-Organisation. Aber selbst das, ne, also da haben sie noch nicht so die Stimme, die sie vielleicht bräuchten. Ja. Ne, genauso die Tour de France der Frauen, ne, auch das seit Jahren, ne, wird das diskutiert, ne, warum findet das ist irgendwie ein Tageserlebnis, ne, warum findet nicht eine, wie bei den Männern, eine Tour de France bei den Frauen statt? Auch die Frauen hätten zum Beispiel auch gerne längere Etappen, ne, die sind ganz klar in der Lage dazu, länger zu fahren. Aber selbst da, ne, da sind die Organisatoren so ein bisschen, was weiß ich, 20, 30, 40 Jahre zurück in der Zeit. Also das dauert alles halt. Aber wir sind hier irgendwie ein ganz anderen Thema, als ich jetzt das vermutet habe vorhin. Ich dachte, wir sprechen über das aktuelle Geschehen und den Überflieger Tadej Pogacar und nicht irgendwie über die Trikots der Fahrer.
Ja, Trikots sind nicht unbedingt, aber das hat mir so ein bisschen auf der Seele gebrannt, deswegen wollte ich ja schon gerne darüber sprechen. Aber wir können auch gerne mal aufs Geschehen kommen und ich finde diese Saison auch sehr spannend, weil zum Beispiel auch gestern, heute ist ja der Ruhetag, deswegen passt das ganz gut. Und gestern ist ja der O'Connor, hat ja einen Ausreißversuch gestartet, der ja sozusagen in, glaube ich, ein paar Sekunden vor dem gelben Trikot war. Und da sieht man einfach, die Abstände sind zwar riesig, aber momentan ist das einfach so ein bisschen unübersichtlich, habe ich so das Gefühl. Das kann jederzeit so ein bisschen umschwenken, aber man hat am Ende der Etappe natürlich gesehen, dass der Pogacar das so sicher unter Kontrolle hatte und er hat auch das Zeitfahren gewonnen, was eigentlich ja nicht seine Stärke war oder ist. Von daher, ja, aber ich finde auch so ein bisschen, seine Konkurrenten fallen immer weiter ab durch Verletzungen, Stürze, Ausstiege. Bleibt nicht viel übrig, die Saison. Deswegen könnte sein, dass so in einer Woche
das Rennen ganz anders aussieht. Man muss ja ganz klar sagen, also er hat da ja wirklich keine Konkurrenten. Ne? Der fährt ja schon ganz klar in eigenen Liga. Ne? Also dem kann keiner folgen. Das ist einfach so. Das ist der nächste Überflieger, wie man das so oft irgendwo bei der Tour de France auch in der Vergangenheit gesehen hat.
Obwohl die letzten Jahre ja nicht so. Also ich meine, hatte ich auch hier gestern so mit dem Bruder meiner Freundin so auch, als wir uns das anguckt haben, nochmal das Gespräch gehabt, dass sehr viele in den letzten Jahren einfach mehr Eintagsfliegen waren, sag ich es einfach mal so ganz uncharmant. Zum Beispiel Chris Froome, was er natürlich ein krasser.
Nein, Chris Froome hat fünfmal die Tour de France gewonnen.
Ja, aber zum Beispiel, wo ist er jetzt? Ja? Wo ist ein Contador? Wo ist Graham Thomas?
Contador hat schon lange aufgehört, Carapaz. Aber ich finde sowas, Ja, aber ich finde, genau sowas finde ich aber gut.
Ja,
ne?
Ja.
Wenn sich jemand über Jahrzehnte auf so einem hohen Niveau hält, dann wären wir wieder bei der Doping-Diskussion. Ne? Aber ich finde es gut, dass die Fahrer auch mal Schwäche zeigen. Ne? Dass die halt nicht jeden Tag auf dem Top-Level fahren. Ne? Das ist schon mal ein gutes Zeichen, dass das so ist.
Das hatte ich nämlich gestern auch als Argument angebracht, weil da war auch so leicht Doping-Diskussion hier im Endeffekt. Und da habe ich halt auch gesagt, dass ja in den letzten Jahren die ganzen Sieger halt danach nicht nochmal direkt wieder gewonnen haben oder die letzten 5 Jahre dann immer nur einer dominiert. Könnte jetzt mit Pogacar passieren, weil er wirkt sehr, sehr stark, aber ja, hoffen wir einfach mal, dass da alles mit rechten Dingen zugeht, weil ich finde einfach auch, dass in den letzten Jahren schon in die richtigeren Bahnen wieder gelenkt wurde und der Radsport, den wir eigentlich doch ganz gerne schauen, wieder ein bisschen Kredit zurückgewonnen hat. Ich hoffe nicht, dass das jetzt so da durch die negative Presse damals gegangen ist und jetzt eher lieber, schweigen wir das lieber tot und lassen den Sport sauber aussehen, aber ich hoffe es einfach mal nicht, deswegen Tabea, bist du denn auch für eine Tour de France der Frauen?
Ja, auf jeden Fall, absolut. Dann würde ich, glaube ich, auch gucken. Nein.
Ich würde es auch gerne sehen, also, weil ich habe auch viele... Ach, ich kriege gerade einen Kopf.
Das schneidest du jetzt nicht raus.
Dann kann ich ja nochmal ansetzen. Nein, ich gucke eigentlich die Tour de France auch der Männer sehr gerne. Ich weiß nicht, was diese Saison mit mir nicht funktioniert hat, aber ich bin einfach nicht reingekommen. Ich finde es auch schade, dass man die Frauen so gar nicht sieht. Vor allem, also ich glaube schon, dass die fährt ja schon, ne? Also irgendwie 2 Wochen später, wenn mich das wenn ich das recht verstanden habe, nur wird da auch so gut wie gar nichts gesponsert. Also wenn die Frauen Tour de France fahren wollen, dann müssen die das selber zahlen. Das ist natürlich so ein bisschen.
Aber ich muss wirklich hier eine Lanze für Eurosport brechen, weil die zeigen wirklich sehr viel Radsport, auch Frauenradsport. Ne? Also die haben wirklich im Frühjahrsklassiker Strade Bianche, ich glaube Flèche Wallonne, oder Flandern-Rundfahrt der Frauen, das haben die alles gezeigt, ne? Und das, ich habe mir diese Events angeguckt. Also das Frauenradsport ist mega spannend und manchmal viel spannender als das der Männer, muss ich ganz ehrlich sagen.
Gerade es gibt auch richtig krasse Frauen, die da richtig gut fahren. Also das kann man sich mal wirklich reinziehen. Also da sind ein paar Amerikanerinnen, die sind richtig stark.
Ja, mal ganz zu schweigen von Frauen Mountainbike, ne, weil das finde ich ja richtig geil. Also also da geht's richtig die Post ab. Das gucke ich auch super gerne. Aber nein, tatsächlich ist es so, also Tabea, wenn du Interesse hast, Eurosport ist da wirklich dein Sender, wenn du Frauenradsport sehen willst, weil die zeigen doch sehr viel.
Ja, dann gucke ich da mal rein. Danke für den Tipp. Ich habe ja leider keinen Kabelanschluss. Ich muss ja, wenn dann immer über. Vielleicht ist das Problem. Wenn ich einfach schnell einen Fernseher anmachen könnte, dann würde ich auch Tour de France gucken. Aber ich muss dann immer in meinen Browser.
Ah, der überträgt ja Tour de France.
Ja, ja, aber ich habe ja keinen Kabelanschluss. Ich muss ja über einen Laptop gucken.
Ja, aber ARD-Livestream gibt's ja auch. Aber es gibt ja auch zum Beispiel, für diejenigen, die das Abo haben von The Zone, da kann man ja dann auch den Eurosport-Player abonnieren. Und ich glaube auch, das ist so ein Grund, warum Eurosport immer mehr zeigt, weil The Zone da viel in diese Richtung macht, auch Sachen zu übertragen, die vielleicht nicht gerade Mainstream ansprechen. Ne? Also ich sehe da auch manchmal Sachen, die guck ich mir da an, die kriegst du sonst nirgendwo. Ja? Lacrosse habe ich mir da mal angeguckt, aber cool. Hat mir gefallen. Nur mal so einen kleinen Seitenhieb. Also ich würde damit das Thema mal abschließen. Guckt auf jeden Fall mal da rein. Das wird nochmal spannend. Das zweite Zeitfahren sieht sehr gut aus. Und die Episode wird bis dahin noch nicht draußen sein, aber am Mittwoch ist zweimal der Mont Ventoux.
Mont Ventoux, ja.
Und ich schaue mal vielleicht, wenn das Wetter immer noch so kacke ist wie momentan, dann werde ich mich auf die Rolle begeben und da gibt es nämlich auch den Mont Ventoux und dann werde ich vielleicht parallel zu den Fahrern hochfahren, weil die müssen da zweimal hoch, dann schaffe ich das in der Zwischenzeit einmal.
Okay, dann nehmen wir dich hier beim Wort.
Genau. Aber nur, wenn das Wetter scheiße ist.
Ja, das könnte passen.
Ich überlege gerade an einer Überleitung, aber das kriege ich jetzt nicht hin. Deshalb, wir hatten schon mal Ludwig hier im Einspieler drin. Der Ludwig kommt jetzt nochmal, aber wir verabschieden uns schon mal, weil mit dem Interview, der Ludwig hatte Mario zum Interview, zum zweiten Mal. Und von unserer Seite war es das. Dann verfolgt uns gerne mal auf sämtlichen sozialen Kanälen von A bis Z. Die brauchen wir, glaube ich, gar nicht mehr aufzuzählen.
Alle, außer TikTok.
alle, genau. Ihr seht es auch in den Shownotes. Schaut einfach da rein und da könnt ihr sehen, wo wir überall sind. Wird uns eine Ehre sein, wenn ihr uns auch vielleicht mal eine kleine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes gibt.
Das wäre cool. Okay, in diesem Sinne, bis zum nächsten Mal.
Tschüss und viel Spaß mit dem Interview.
Ciao.
Kilometer. Was sagt uns das? Ja, die aufmerksamen Hörerinnen und Hörer wissen jetzt, um was es geht. Es geht um Marios Herzlauf. Der ist nämlich gelaufen, der Mario und der Herzlauf. Und es ist noch gar nicht so lange her und deswegen freue ich mich, dass wir jetzt eine Berichterstattung, eine Rückschau bekommen von Mario himself. Der ist nämlich wieder fit und ansprechbar. Ich glaube, so wirklich unfit war er gar nicht, wenn man sich so die Instagram-Stories und die Dokumentation angeschaut hat. Ich freue mich trotzdem wahnsinnig darauf, jetzt sozusagen das Folgeinterview, wie es wirklich war, hier bei uns in der Wechselzone machen zu können mit dem Mario. Und ich sage erstmal Hallo und Servus an den Mario.
Hallo, grüße dich. Ja, schön, dass ich wieder dabei sein darf.
Ja. Ja, inzwischen sind ein paar Tage vergangen. Am 31. Mai, um hier gleich mal zu spoilern, bist du im Ziel angekommen. Wie du empfangen worden bist, das kannst du gleich noch erzählen. Aber was ist passiert? Wir erklären es vielleicht nochmal. Du bist ein Herz durch Deutschland gelaufen. Und wer sich jetzt denkt, was ist das jetzt? Was soll das alles? Der sollte sich mal bitte die Folge 203 anhören, denn da war Mario das erste Mal vor dem Herzlauf zu Gast und hat uns erzählt, was das alles ist und wie das geplant wird und was die Idee dahinter ist. Das wollen wir jetzt gar nicht alles wiederholen, denn es gibt ja viel zu erzählen darüber, was in diesen 31 Tagen eigentlich passiert ist. Und Mario, ich gehe jetzt einfach mal direkt in die Vollen. Wie war's?
Es war eine Berg- und Talfahrt und als wir gesprochen haben, wie du sagst, war es vor dem Herzlauf und ich hatte eine ordentliche Portion Nervosität und natürlich auch Unsicherheit darüber, ob das überhaupt alles so funktioniert. Ich habe das auch gar nicht so sehr kundgetan, weil ich mir eben nicht sicher war, ob ich am dritten Tag irgendwo in der Ecke liege und aufhören muss und nicht mehr kann. Und das war total spannend im Vorfeld mit der ganzen Verunsicherung, auch Corona-technisch, werde ich irgendwo von A nach B laufen und mein Wohnwagen kommt gar nicht an. All das kann ich schon mal vorwegnehmen, hat sich im Laufe dieses Herzlaufs komplett pulverisiert, also da war gar nichts von zu spüren. Aber im Vorfeld hatte ich ja die einzelnen Bundesministerien angeschrieben und von keinem eine negative Meldung bekommen und vor allem auch schnell innerhalb von 3 bis 4 Tagen Rückmeldung bekommen, wo ich dann dachte, okay, das wird schon funktionieren. Ja, und zum Funktionieren, wie war's? Ich bin gestartet am 1. Mai, ganz planmäßig, morgens um 7 Richtung Winterberg und hatte auch einen sehr angenehmen Lauf, so wie ich ihn kannte. Ich bin die Strecke im Ende Januar Test gelaufen, da war noch Schnee da oben. Das heißt, jetzt war es viel angenehmer, weil ich Cherry nicht irgendwie den Schneeberg hochschieben musste, sondern auf anständigen Fahrradwegen laufen konnte. Und der erste Tag war super und planmäßig. Ja, und dann bin ich Richtung Soest gelaufen und es ging tatsächlich durch das Naturschutzgebiet, dessen Namen ich jetzt gerade nicht mehr weiß, aber es ging wortwörtlich über Stock und Stein und ich bin ja quer durch diesen Wald hoch und runter gelaufen, war an dem Aussichtsturm oben, so ein rundgewundener Aussichtsturm. Und dachte mir schon irgendwie so, das ist aber echt eine anstrengende Strecke. Wenn das jetzt das ganzen Mai so läuft, dann ja, wird das hart. Das Resultat von dem Tag war tatsächlich ein dickes Knie links von Unwegsamkeiten und Bergab und Waldweg und Steine und Wurzeln. Und ich habe das dann dickes Knie gehabt, habe das behandelt an dem Abend. Und die Folge davon über die nächsten Tage waren Schonhaltungen, die dazu geführt haben, dass meine Schienbeine entzündet waren. Nachdem ich dann eine Behandlung in der Vakuumröhre bekommen habe, hatte ich Wasser in den Beinen, ich bin kaum in die Schuhe gekommen und habe in den Tagen sehr, sehr viel Schmerz weggedrückt. Konnte das aber ganz gut überwinden, dadurch, dass einfach fantastische Zuschriften gekommen sind, dass sich super Sachen ergeben haben, wie zum Beispiel, dass an Tag 4 Jan Fitschen, unser Europameister aus 2006, im 10.000-Meter-Lauf quasi anrief und sagte, Mario, ich habe eine Idee, wie ich dich supporten kann, das ist ja super. Also der Kontakt bestand schon über eine Firmenverbindung, weil er mit unserer Firma eine Lauf-Challenge gerade macht. Und er sagte, wow, ich habe einen Podcast, hast du Lust, da mitzumachen? Und ich sagte, ja, super, klasse, natürlich gerne. Und solche Sachen haben mich getragen und diesen Schmerz quasi wegdrücken lassen. Neben Support aus der Ferne in Form von Tape-Techniken wie auftragen oder anbringen, habe ich mich selber getaped und auch die Wasserbeine wieder weggelaufen, einfach durch die richtige Tape-Technik das alles wieder abgeführt. Und ich weiß nicht, ob ich jetzt den ganzen Lauf erzählen soll oder einbrechen wollen.
Ich muss dich immer noch stoppen. So wie man nicht beim Laufen stoppen muss, muss man nicht auch beim Reden manchmal stoppen. Dafür bin ich aber da. Ich habe natürlich 1000 Fragen und eine wäre tatsächlich, du hast es ja schon angesprochen, bei dir ist ja schon früh ein Zwischenfall, würde ich es nicht nennen, aber die ersten Probleme aufgetreten körperlicher Art. Damit muss man natürlich irgendwie rechnen, das ist klar, aber wenn du sagst, du hast ein dickes Knie gehabt, was hast du dann getan? Also hast du in der Hinterhand irgendwie jemanden, Medical Support, wo du wusstest, den rufe ich an, wenn irgendwas ist und frage um Rat? Oder hast du dir irgendwie spontan Hilfe gesucht? Oder wie hast du das gemacht?
Ja, also zum einen habe ich meinen Heilpraktiker und Physiotherapeut hier aus Marburg, mein alter Schulfreund Martin Müller, der mir schon im Vorfeld geholfen hat und mich präventiv behandelt hat und immer gecheckt hat, ob alles in Ordnung ist. Den hatte ich immer virtuell hinter mir und konnte mich jederzeit bei ihm melden, wenn ich irgendwas hatte. Und dieses erste Ding am zweiten Abend, das dicke Knie, habe ich mit Retterspitz behandelt, also Mullbinden aufs Knie gepackt und das Zeug drauf geschüttet und einfach während dem Grillen bei meinem Geschäftspartner das Knie gekühlt und behandelt. Am nächsten Morgen ging es auch schon besser, aber natürlich nicht so richtig gut. Und ich habe da keinen Grund gesehen, irgendwie zu sagen, nee, das geht heute nicht mit den Laufen, sondern ich beiß mich da durch. Vorab, aufgeben war in den Tagen auch nie ein Thema. Ich habe einfach gesagt, ich komme schon wieder ins Laufen rein und mehr oder weniger ging das auch. Später sah es nicht mehr nach Laufen aus, muss ich sagen. So auf Tag 6, Tag 7 hin, das war wirklich ein seltsames Hüpfen. Aber ich konnte auch nicht gehen durch die Entzündungen in den Schienbeinen, die quasi die letzte Tape-Technik waren, die ich angesetzt habe. Ich hatte dann quasi so ein Kombi-Tape aus Unterstützung der Wade, Achillessehne, Schienbeine und die Außenbänder. Also es war alles irgendwie, also ich habe das nachher im Laufe des Laufs, habe ich das 8-mal oder so 9-mal bestimmt selber gemacht. Aber beim ersten Mal hat sich das so aufeinander aufgebaut, je nachdem, wo gerade Schmerzen waren. Und dann war das auch irgendwann gefixt und dann habe ich es präventiv einfach draufgelassen. Aber das war eine Zeit, wo ich viele Rücksprachen mit ihm gehalten habe und er mich immer wieder gefragt hat, okay, hast du denn muskuläre Probleme oder so? Nein, okay, dann vertrau mal auf das, nimm heute Abend eine Ibo oder nimm zwei. Und ich habe tagsüber zum Beispiel keine genommen, weil ich mir dachte, Herz und so weiter, nee, ich mach's lieber nur abends. Und so haben wir uns da reingehangelt. Aber in erster Linie habe ich diese Schmerztage in einem Tunnel verbracht. Ich habe 3,50 Meter vor mich geguckt quasi, habe geguckt, dass da kein Tannenzapfen oder kein Stein liegt, über den ich blöd noch drüber stolper und so weiter. Und habe das einfach versucht wegzudrücken und es ging. Die Durchschnitte wurden immer langsamer. Ich habe nicht wirklich auf die Pace geachtet. Aber wenn man hochrechnet und weiß, boah, jetzt brauche ich noch 3 Fußballspiele, bis ich endlich am Wohnwagen bin, dann kommt die Pace doch irgendwie zum Tragen.
Jetzt hast du gerade gesagt, du hast dann auch mal eine Ibu eingeworfen, sag ich mal so lapidar. War für dich klar, dass du irgendwann sagst, okay, ich möchte hier nicht auf Medizin laufen, weil es ja auch durchaus mit gesundheitlichen Risiken verbunden ist, sollte man ja auch nicht unbedingt machen. War für dich irgendwie klar, irgendwann ist eine Grenze für mich erreicht, wenn es nicht besser wird? Also hättest du dann irgendwann gesagt, okay, ich habe keine Lust, die ganze Zeit auf Tabletten zu laufen, weil mir das auch einfach zu gefährlich ist? Gab es da irgendwie so einen Point of No Return oder beziehungsweise einen Abbruchpunkt, den du vorher definiert hast?
Nein, auch da habe ich nachgefragt, wie gefährlich ist das jetzt, wenn ich mir abends eine Ibo einwerfe. Und ich habe es nicht als tragisch empfunden und auch nicht als tragisch dargestellt bekommen. Hatte aber zu dem Zeitpunkt nicht wirklich die Gedanken, oh, wenn das jetzt noch 5 Tage so weitergeht, dann höre ich aber auf. Sondern ich war einfach fest davon überzeugt, dass es besser wird. Und es wurde sukzessive besser. Und dann kamen einfach viele Dinge an 1,5 Tagen zusammen, die mir dann eine Grenze aufgezeigt haben. Also Tag 9 war dann, ich glaube, deutschlandweit dieser überraschend sehr warme Tag mit 23, 24, 25 Grad, die mir vorkamen wie 40. Den Tag habe ich aber geschafft. Also ich bin dann das erste Mal kurz gelaufen. Vorher war ich immer eingepackt mit 3 Lagen oder so. Und dann kurz. Das hat aber funktioniert und ich bin auch abends in Großburg-Wedel angekommen, habe eine Grillung von meinem Arbeitskollegen bekommen, war alles noch okay. Aber am 10. Tag, am 10. Mai morgens, habe ich schon so beim Loslaufen zu ihm gesagt, oh, irgendwie, es ist irgendwie komisch, es ist so warm und irgendwie, ich weiß nicht, und so Schmerzen habe ich jetzt nicht, aber irgendwie ist komisch. Ja, und ich bin gelaufen. Hab sogar meiner Frau irgendwann mittags oder so, habe ich gesagt, boah, irgendwie ist heute so ein schlechter Tag. Und dann meinte sie auch so, lass dich bitte holen und mach, übertreib nicht. Und dann habe ich so noch gesagt, ach, die 6-7 Stunden schaffe ich jetzt auch noch. Puh, war nur die Antwort. Und oh, oh, oh. Ja, und ich bin weitergelaufen, habe bei einem Dönerladen mir ein alkoholfreies Weißbier gekauft und habe das getrunken. Und es war auch sehr erfrischend und so. Aber ich habe im Nachhinein an den Daten festgestellt, dass ich tatsächlich immer langsamer wurde, ohne das wirklich zu merken. Und bei Kilometer 54 war dann wirklich Schluss. Mein Körper hat auf Null gestellt. Das ist mir, glaube ich, erst einmal passiert, wo ich zu weit von zu Hause weggelaufen bin und dachte, heute mache ich mal einen schönen Long Run. Und auf einmal war alles dahin. Und so ging es mir an dem Tag auch. Ich war einfach nur, ich stand da, mir war schwindelig. Ich konnte nur noch gehen, stehen, gerade so. Und habe dann überlegt, was mache ich jetzt? Ist meine Mission, die Tagesetappe, komme was wolle, durchzukrabbeln? Oder schlage ich jetzt hier Station auf oder lasse ich mich abholen? Im Endeffekt habe ich es einfach auch ganz offen kommuniziert und habe gesagt, jetzt ist eine Grenze erreicht worden. Ich brauche jetzt mal einen Tag Ruhe. Den nehme ich mir morgen, weil ich bin flexibel. Und habe mich abholen lassen und weil wir schon Quartier aufgeschlagen hatten in Nordsteinke, wo sogar sich die Presse angekündigt hatte, die Wolfsburger Zeitung und eine Bekannte, wir sind über Instagram verbunden, das alles für uns organisiert hatte. Und dann dachte ich mir, nein, ich lasse mich jetzt holen und morgen mache ich einen Ruhetag und danach geht's weiter. Ja, und so endete Tag 10 bereits auf Kilometer 54 von 82. Und es haben sich tolle Sachen ergeben. Jan hatte dann Zeit, den Dienstag oder diesen 11. Mai ganz flexibel den Podcast aufzunehmen. Das haben wir dann gemacht. Die Zeitung kam nicht abends, sondern am nächsten Morgen mit mehr Zeit. Und ich habe so einen Medien- und Ruhetag gemacht. War super. Ja, und am 12. ging es weiter. Und der Tag war klasse. Mein Arbeitskollege saß im Wohnwagen, hatte eine Videokonferenz und ich klopfe von außen an die Scheibe und er sagt nur, was machst du denn schon hier? Also ich hatte das selber nicht so gemerkt, aber der Tag ging super schnell rum und ich war flott unterwegs. Und es war alles super. Ja, und so habe ich gedacht, toll, die Schmerzen sind jetzt tatsächlich überwunden, jetzt geht's weiter.
Ja, das ist, glaube ich, so der Klassiker, ne? Also man muss einfach in sich vertrauen und hoffen, dass aus jedem Tief dann irgendwann auch wieder ein Hoch kommt oder nach jedem Tief. Und das, glaube ich, wissen alle, die schon mal ein bisschen länger gelaufen sind. An diesen heißen Tag kann ich mich tatsächlich auch sehr gut erinnern und ich glaube, alle können das, die den Wings for Life Run mitgemacht haben. Das genau war nämlich der Tag, wo wir plötzlich von 8 Grad auf 26 geswitcht sind über Nacht. Da haben, glaube ich, viele gelitten, inklusive mir. Und du offensichtlich auch.
Ja.
Insofern, ja, tatsächlich ein spannender Tag. Ja, du bist ja im Schnitt so um die, sagen wir mal, 70 Kilometer gelaufen, kann man sagen, ne? So hast du es dir ja auch vorgenommen. Das heißt, du hast dir auch die Streckenabschnitte schon ungefähr vorher vorgenommen. Und du hast ja gesagt, du hast dich nicht an eine bestimmte Pace gehalten. War das tatsächlich auch immer so ein mentaler Strohhalm, sage ich mal, oder wie soll ich sagen, Wanderstab für dich, dass du sagen kannst, ich kann mich auf jeden Fall immer festhalten, ich muss halt mein Tagespensum schaffen und wenn ich gehen muss am Ende, ist es auch kein Problem. Also hast du durch den Wegfall der Pace natürlich auch eine gewisse Entlastung für dich im Kopf gehabt, dass du sagst, du bist jetzt nicht in einem Rennen, sondern du musst im Prinzip einfach nur deine Distanz schaffen und hast eigentlich keinen Zeitdruck. Inwiefern hat dir das geholfen?
Ja, genau. Also die ursprüngliche Planung war mal wirklich in 80 Kilometer Steps an 27 Lauftagen mit einem Puffer Ruhetage, wann immer ich sie brauche, einzustreuen. Durch den Wohnwagen hatte sich das schon erledigt, weil ich nicht dieses von Pension zu Pension laufen musste, sondern flexibel war und habe mich im Endeffekt dann an Tagen orientiert, die, wo viel Höhenmeter waren, habe ich die Kilometer ein bisschen runtergeschraubt. Das war aber dann tatsächlich erst später, als ich im Flow war. Du hast jetzt nach der Strecke,
nach der Pace vor allem auch.
Genau, nach der Pace. Das Zeitfenster, wollte ich sagen, war von Anfang an groß geplant. Ich habe mir gesagt, der Mai ist kein dunkler Monat. Das heißt, wenn ich morgens kurz nach sieben rausgehe, also weglaufe, werde ich immer irgendwie auch bei Tageslicht wieder ankommen. So habe ich mir in einer Durchschnittspace von 8,5 bis 9 Minuten den Kilometer, habe ich mir das hochgerechnet. Es gab aber einen Tag, wo ich durch einen recht harten Vortag relativ spät morgens los bin, um 20 nach 8, und dann war ich auch tatsächlich nach 13 Stunden und 17 Minuten erst abends um nach 10 am Wohnwagen oder kurz vor 10 am Wohnwagen. Und da habe ich mir gesagt, okay, das Zeitfenster, manchmal reißt es halt vielleicht doch nicht, war aber auch ein 82-Kilometer-Tag und so weiter. Also es kamen so ein paar Sachen zusammen. Und ich habe mir, ich habe am Anfang relativ lapidar gesagt, das Zeitfenster wird immer groß genug sein. Im Endeffekt war es dann auch tatsächlich so und ich konnte es dann genießen, als es zum Genusslauf kam. Und von daher war nachher auch die Planung der einzelnen Etappen und die Höhenmeter waren ziemlich Wurst, weil ich wusste, nö, das wird gut. Und die einzige Planung, die ich gemacht hatte, lag bei circa 2200 Kilometer, also irgendwas zwischen 1,150 und 1,2, Entschuldigung, zwischen 2,150 und 2,2. Im Endeffekt habe ich auch Abkürzungen genommen. Ich habe einfach auch das Herz schöner gemacht, dadurch, dass ich nicht von Brandenburg-Havel Richtung Luckenwalde und über Torgau im Osten Leipzigs gelaufen bin, sondern von Brandenburg-Havel relativ gerade runter im Westen Leipzigs vorbei, einen relativ geraden Strich bis nach München runtergezogen habe und dann auch ein bisschen nicht Rhein-Neckar so weit nach Heidelberg rüber, sondern kurz über Augsburg relativ gerade hoch an Frankfurt vorbei nach Hause gelaufen bin, habe ich im Endeffekt 100 Kilometer eingespart, aber auch durch diesen Flow, in dem ich war, gemerkt, dass ich das im Mai abschließen kann, dass ich keinen Puffer nach hinten brauche und habe dann auch wirklich hinter München in Eichach habe ich die letzten 7 Tage geplant. Da waren es noch 470 Kilometer. Die haben wir dann auf 7 Tage aufgeteilt. Und es hieß so, meinst du nicht, dass du nur eine Pause brauchst? Ich so, nein, ich glaube nicht. Go for it. Ich komme am 31. heim.
Wobei ich sagen muss, ich bin ja schon ein bisschen böse, dass du diese 100 Kilometer nicht gelaufen bist, weil dann hättest du den rechten Herzzipfel oben noch ein bisschen nach Norden schieben können. Dann wärst du in Berlin vorbeigekommen. Und dann hätten wir es vielleicht auch zusammen mal geschafft. Aber nein. Das war dann leider nicht so.
Ja, das war tatsächlich nicht so. Und gut, ich habe halt auch die Metropolen oder die Städte an sich im Vorfeld in der Planung gemieden, weil es steht keine Menschenmasse auf dem Rathausplatz und wartet, dass ich komme oder so. Also warum dann Ampelstopps und durch die Stadt laufen? Also habe ich mich immer an den Städten vorbei orientiert. Und ja, leider warst du leidtragend und auch weitere Läufer, die aus Berlin auch hier aus diesem Podcast-Dunstkreis sind, die dann leider nicht dazukommen konnten, weil ich abgekürzt habe. Und ich habe mich entschuldigt und habe gesagt, sorry, aber ich muss die Strecke so planen, wie es für mich läuft und alles gut. Also es war kein Problem.
Man muss ja sagen, man war ja trotzdem wirklich direkt dabei, weil du den ganzen Lauf ja wirklich vorbildlich und ausführlichst auf Instagram unter anderem mit dokumentiert hast. Und da hat man ja doch immer wieder auch Leute gesehen, die mit dir mitgelaufen sind. Wie kam das zustande? Also haben sie sich die vorher bei dir angemeldet? Zum Beispiel auch in München habe ich gesehen, haben dann auch Leute Videos von dir gemacht und so weiter.
Ja.
Wie kam es zu diesen Begleitungen, die dann immer wieder auch aufgetaucht sind?
Ja, anfangs waren es meine Fahrer, die morgens die ersten 10 Kilometer oder 15 Kilometer, 10 Kilometer meistens mit mir gelaufen sind und dann wieder zurückgelaufen sind, haben so einen kleinen Halbmarathon morgens gemacht und haben mich halt begleitet. Aber tatsächlich kam es auch zu Verabredungen auf der Strecke, wo diejenigen gesagt haben, okay, wann läufst du los, wie viel brauchst du ungefähr, wann bist du auf Kilometer Höhe 33 oder 35 und haben dann dort auf mich gewartet und sind mit mir ja teilweise 20 Kilometer mitgelaufen, haben sich dann wieder abholen lassen von ihren Partnern oder es kam jemand völlig Fremdes, der Jakob, auf die Idee, der eigentlich in München wohnt und aber aus der Region, jetzt fällt mir doch der Ort nicht ein, aber so ging es mir öfter, kann ich gleich auch noch was zu erzählen, zu Hause ist und an diesem Tag nach Hause kam und meinte, ich würde dich gerne morgen früh begleiten. Und da sage ich, ja, ich bin hier außerhalb auf dem Parkplatz, 7 Uhr geht's los, okay, ich komme. Ja, und er kam dann zu dem Parkplatz rausgefahren und ist mit mir, glaube ich, 18 Kilometer gelaufen und hat sich dann in einem Nachbarort abholen lassen. Und total gutes Gespräch, total netter Austausch von A bis Z, was machst du und wo kommst du her und was hat dich dazu bewegt, durfte ich natürlich viel erzählen. Aber das war auch schön, dass ich mal erzählen konnte und nicht nur laufen. Aber genau, und so ein Arbeitskollege von mir hat eine Stunde Fahrt auf sich genommen und ist nach Waldenburg gekommen, ist von dort gestartet, kurz bis vor den Anstieg. Wenn er das hier hört, weiß er, wovon ich spreche. Und hat sich dann dort abholen lassen und ist 25 Kilometer mit mir gelaufen. Dabei sind sogar Spenden dann generiert worden, wo er gesagt hat, oder wo die einzelnen Läufer gesagt haben, ich bin jetzt so viel mit dir gelaufen, ich münze das in eine Spende und solche Sachen sind, also war ganz toll. Ehemalige Fußballkollegen von mir. In München war viel Action. Da kamen Arbeitskollegen, haben mich im Norden der Leopoldstraße abgefangen, sind mit mir durch die ganze Stadt. Als ich aus München wieder raus bin, hat mich ein Geschäftspartner mit 6 Kollegen in Dachau erwartet und dann waren wir eine recht große Truppe, die hinter mir gelaufen sind. War schön, also echt schön. Also ja, die ersten Tage waren sehr ruhig, da war ich sehr bei mir. Ich weiß auch nicht, ob ich so gerne jemanden neben mir gehabt hätte, aber nachher war es einfach nur ein Genuss, wenn jemand dabei war.
Gehen wir mal wirklich jetzt auf den letzten Tag, auf den Zieleinlauf. Ich habe auch danach noch ein paar persönliche Fragen an dich natürlich, weil ich die immer am spannendsten finde eigentlich, jetzt neben den ganzen harten Fakten. Aber wenn du jetzt am letzten Tag nach über 2000 Kilometern, 31 Tagen und minus 8 Kilo, ich hoffe, ich darf das sagen, dass du ja doch auch einiges abgenommen hast. Also tatsächlich auch körperlich ja, ich sage jetzt nicht ausgelaugt, aber zumindest doch schon ganz schön beansprucht warst. So, was empfindet man auf den letzten 2 Kilometern und was empfindet man, wenn man dann wirklich stehen bleibt und das Ding einfach zu Ende ist? Fühlst du dann eine Leere? Bist du überwältigt? Hast du geweint oder hast du dir gedacht, ich lege mich jetzt hin und stehe einfach nicht mehr auf die nächsten 3 Tage?
An dem letzten Tag habe ich auch Begleitung gehabt. Ein Freund aus Marburg, der Jörn, der schon auch die langen Testläufe mit mir gemacht hat, kam nach Oberwiddersheim und hat also morgens dahin und ist dann mit mir diese 55 Kilometer Etappe den Tag zusammengelaufen. Wir haben viel Sparen gemacht und immer wenn wir so im Lauffluss waren, kamen halt Eindrücke der letzten Tage und dann setzte immer wieder so eine leichte Schnappatmung ein und so Wasser in den Augen und wirklich so, wow, jetzt ist es gleich geschafft und es ist gar kein Kampf mehr, jetzt da zu Hause anzukommen, sondern es war die letzten Tage einfach nur geil und wow, Wahnsinn, hätte ich gar nicht, doch, hätte gedacht, dass ich es geschafft habe und wow und wieder, also bei mir äußert sich das in schwerem, kurzen Atmen und ja, Tränenfluss und genauso war das an dem Tag und die zwei, drei Tage davor auch immer dieses Bewusst oder diese Erkenntnis zu gewinnen, boah, es ist bald vorbei und es ist wahrhaftig geschafft. Oh, jetzt aber Geduld, weil es ist noch nicht vorbei. Du hast noch zwei, drei Tage, es kann noch was passieren. Aber das waren überwältigende Gefühle. Und als ich zu Hause ankam, wartete auch die oberhessische Presse auf mich mit Filmen und so weiter und ist mit dem Auto neben mir hergefahren. Und ich habe da gesagt, ich könnte jetzt auch einfach weiterlaufen. Und das war auch total ernst gemeint, weil ich war so im Flow drinne und es hat so einen Spaß gemacht, diese Organisation, also meine Organisation, dieses Morgens sortieren, frühstücken, Kaffee, Flaschen füllen, Riegel packen, Gels packen. Also all das war so ein fester Ablauf geworden, dass ich einfach auch gedacht habe, geil, ich könnte das jetzt die ganze Zeit weitermachen. Aber ich war auch froh, dass da jetzt ein Haken hinterkommt, nach Hause zu kommen, die Familie wiederzusehen. Teile der Familie hatten mich ja schon abgefangen, waren auf dem Fahrrad hinter mir. Aber ja, wieder nach Hause kommen und ich hatte auch keine Ahnung, was mich da erwartet. Also am Dorfeingang mit den Freunden und Bekannten aus dem Ort, mit Banner über der Straße. Also das habe ich alles gar nicht kommen sehen. Ich dachte, bei mir vom Haus wird die Familie stehen. Aber mehr auch nicht. Und das war schon, das war dann toll. Und dann habe ich auch erstmal, ich habe jeden begrüßt mit einer Ghetto-Faust und habe Danke gesagt, dass sie da sind. Und dann hatte ich noch Interviews und irgendwann kam jemand zu mir, ich weiß gar nicht mehr, wer es war. Du, wir müssten jetzt auch mal hochlaufen, also zum Haus, weil da stehen auch noch Leute. Oh, okay, klasse, wow. Also es war schon ein Ende da und es war auch für mich eine Ziellinie quasi virtuell. Oder mit dem vorm Haus ankommen war dann die Ziellinie wirklich da, da ging dann auch die Uhr aus und ich war angekommen und dann hat es auch gereicht. Also es wirkt immer noch nach, aber den Lauf geschafft zu haben, war einfach ein tolles Gefühl und dann auch wirklich ein Schluss.
Ich glaube, das wird wahrscheinlich dein ganzes Leben nachwirken, ne? Das, sowas vergisst du ja nie. Aber man hat ja gesehen, und das fand ich auch ganz, ganz spannend, du hast ja sozusagen nicht einfach aufgehört und hast dann zwei Wochen lang im Bett verbracht, sondern du hast ja wirklich abtrainiert, wenn man so will, ne? Du bist dann ja aufs Rad, um dann auch dem Körper entsprechend die Regeneration zu geben und nicht einfach aufzuhören. Das ist ja auch eben nicht gesund. Also der Körper muss ja sozusagen aktiv regenerieren und wieder runterkommen. Das ist die körperliche Seite, aber du hast ja gerade schon gesagt, das war natürlich für dich auch eine Routine, jetzt einfach jeden Tag zu laufen, dein Zeug zusammenzupacken, loszugehen und so weiter und so weiter. Wie hast du das dann mental verkraftet, als du dann, ich weiß nicht, wann du wieder angefangen hast zu arbeiten dann, aber ich sage jetzt mal, am nächsten Tag praktisch wieder einfach ins Büro gegangen bist? Also wie schaltet denn der Kopf um? Das stelle ich mir ja unglaublich schwer vor, das tue ich mir ja schon schwer, wenn ich am Sonntag ein Rennen habe, ein längeres oder ein anstrengenderes, um dann am Montag wieder in den Alltag zurückzufinden. Wie hast du das geschafft?
Ja, ich hatte noch ein bisschen Puffer, also die Woche hatte ich noch komplett Urlaub und habe mich aber in den Alltag sofort wieder integriert, indem ich morgens mit dem Rest der Familie aufgestanden bin, die Espressomaschine angeschmissen habe, die Brote für die zwei Jungs für die Schule geschmiert habe und einfach schon in den Tag quasi gestartet bin. Es hat gut getan, diesen Rhythmus beizuhalten. Der war halt nicht 5.30 Uhr, sondern es war dann halt 6:45. Aber ich habe einen frühen Rhythmus beibehalten, habe dann, während die Kinder in der Schule waren, habe ich angefangen, ein bisschen Blackroll zu machen und nicht dehnen, aber halt so ein bisschen die Muskeln auszustreichen. Und wie du sagst, ich bin Fahrradfahren gegangen, habe mich auch direkt verabredet mit Bekannten zum Radeln. Also war ein schöner Übergang, aber so in den Alltag bin ich schon wieder eingetaucht mit so den festen Dingen, die man auch als Familienpapa halt dann zu tun hat. Und mit der Intention, Christina so ein bisschen was abzunehmen, weil sie hat es ja einen Monat alleine gemacht. Und das hat auch gut funktioniert. Und ich bin dann jetzt, letzte Woche Montag, also ja genau, nach einer Woche bin ich wieder in den VMware-Tunnel abgetaucht. Und der Einstieg wurde mir nicht schwer gemacht. Also es sind, die Kollegen haben eigentlich alles hinbekommen, auch ohne mich im Mai. Man könnte sich da fast entbehrlich fühlen, aber nein, ich hatte gute Übergaben. Ich habe tolle Gespräche mit meinen Geschäftspartnern und Kollegen gehabt, wo natürlich immer erstmal die ersten 5 Minuten des Gesprächs oder des Meetings mein Lauf waren. Und wenn du dann immer noch so viel Begeisterung und Lob und Gratulation bekommst, ist natürlich toll. Und ich habe das genossen und ich genieße es auch nach wie vor. Jetzt am 6. Arbeitstag auch noch. Also der Einstieg war nicht schwer. Und ich habe zum Glück auch mit dem Projekt jetzt quasi ein neues Hobby, so dass man, so wie jetzt mit dir, gerne noch Termine wahrnimmt und Termine auch sucht und findet. Und es geht schon weiter. Es sind schon Sachen für Ende Juni geplant und von daher, der Einstieg war nicht so schwer.
Dazu kommen wir gleich noch. Ja, jetzt kommen wir vielleicht zum Abschluss noch zu den ganz persönlichen Fragen. Wie gesagt, die finde ich immer am spannendsten. Du warst unglaublich lange unterwegs, du hast viel Begleitung gehabt, du warst aber, glaube ich, auch sehr viel Zeit mit dir alleine. Wenn du jetzt mal zurückblickst, würdest du sagen, dieser Lauf hat dich verändert? Und wenn ja, wie?
Ja. Jetzt weiß ich gar nicht, warum ich so lange überlegt habe, denn ich war sehr oft mit mir alleine und ich bin noch nie mit Musik oder mit Podcast im Ohr gelaufen. All meine Trainingseinheiten oder meine Wettkämpfe waren immer ohne. Und so war auch der Herzlauf. Viele Gedanken kamen rein, viele wurden verworfen, ein paar gute Ideen sind entstanden, ein paar Lebenssituationen reflektiert, also wirklich auch so ziemlich tiefgreifend bei mir gewesen und so einfach so ein paar Erkenntnisse gewonnen, wo ich mal schaue, wie die umgesetzt werden. Aber verändert hat mich der Lauf nicht. Ich bin mir jetzt aber noch mehr sicher als vorher, dass wenn ich was wirklich will, dass ich das auch schaffe und dass mich so schnell erstmal auch sportlich nichts umhaut. Also das sind so Erkenntnisse, wo ich sage, da klopfe ich mir selber auf die Schulter und vielleicht habe ich mich da auch ein bisschen verändert, dass ich jetzt in mir noch selbstbewusster bin, aber ehrlich gesagt hatte ich damit noch nie ein Problem großartig. Aber ja, das kann man vielleicht sagen.
Mhm. Hat es jetzt auch irgendwelche sportlichen Konsequenzen für dich? Also du sagst jetzt vielleicht, vielleicht werde ich jetzt doch auf Ultralaufen umschwenken oder sagst du dir, endlich ist Schluss mit Laufen, jetzt kann ich wieder Fahrrad fahren oder vielleicht sogar schwimmen mehr und so. Also du kannst jetzt eigentlich wieder richtig in den Triathlon einsteigen. Gibt es da irgendwelche Konsequenzen aus der Aktion jetzt?
Vielleicht bleibt ein bisschen weniger Gewicht und ich mache vielleicht noch leichter den ein oder anderen Triathlon. Sportlich oder wettkampftechnisch wird es definitiv wieder in die Triathlon-Richtung gehen. Erstmal aber Genuss und maximal Halbdistanz, ohne Riesenaufwand vorm Wettkampf, sondern eher so den Flow beibehalten. Und wenn regional hier mal wieder Wettkämpfe sind, dann würde ich die erstmal nach und nach besuchen. Marathontechnisch auch eher Genuss. Da bietet sich für nächstes Jahr der New York Marathon an. Muss natürlich noch alles organisiert werden und im Endeffekt auch so kommen, wie es angedacht ist. Aber das wäre mit einer Städtereise verbunden. Solche Sachen sind jetzt schon im Kopf. Aber ich habe da jetzt aktuell keinen Wettkampfplan. Und lustigerweise bin ich nach meinem Herzlauf auch schon zweimal angesprochen worden, ob ich nicht bei so Ultraläufen mitmachen möchte. Und mir wurde sogar ein Freistart angeboten, wo ich gesagt habe, nimm's mir nicht übel, aber nee, ich bin jetzt einen Monat jeden Tag 70 Kilometer gelaufen. Ich möchte jetzt keinen Last Man Standing 24-Stunden-Lauf machen. Ist auch sofort akzeptiert worden und alles gut. Und also es werden bestimmt tolle Ideen geboren werden. Wie ich eben schon gesagt habe, es wird hier bei mir in der Region auch wieder eine Aktion geben, wo ich ein paar Abende und Wochenende einfach relativ viel hin und her laufen werde. Ich weiß nicht, was da kilometertechnisch bei rumkommt, aber es stehen schon wieder Aktionen an und ich habe auch voll Bock da drauf, weil jetzt auch viele Menschen auf die Idee kommen, wie man dieses Konzept miteinander verbinden kann, was Gutes zu tun. Und ich habe gesagt, ich bin für fast jeden Spaß zu haben und das ziehe ich auch durch. Und deshalb bin ich ganz gespannt, was noch so kommt. Und das erste Projekt ist schon wieder da und es kündigen sich weitere an. Und das war so auch mein Wunsch, dass das zukünftig quasi immer so läuft. Ich selbst habe mir vorgenommen, jeden Kilometer, den ich radel, schwimme oder laufe oder Fußball spiele, in einen persönlichen Spendentopf, also in meinen Herzlauftopf zu bringen. Ich schraube jetzt wieder runter auf 10 Cent pro gemachten Kilometer und dann wird einfach regelmäßig eine Spende getätigt und vielleicht inspiriere ich ja zwischendurch und motiviere ich ja auch wieder Leute mitzumachen, anzufangen oder eben auch zu spenden. Und darauf freue ich mich ohne Ende.
Also das heißt, der Herzlauf ist nicht abgeschlossen, der geht weiter, den wird es weiterhin geben wohl auch. Du hast es ja auch, glaube ich, im anderen Podcast bei Jan schon mal angesprochen. Der Herzlauf soll nicht zu Ende sein am 31. Mai 2021, sondern weiter leben. Hast du da schon konkretere Vorstellungen? Also kann man dich auch weiterhin unterstützen im Zusammenhang mit dem Herzlauf?
Absolut. Der Spendentopf aktuell ist offen und ich werde im Juli einen ersten Strich ziehen und die Organisationen, also meine Spendenziele, zu gleichen Anteilen bespenden. Aber das Projekt an sich unter dem Brand Marius Herzlauf, vielleicht nicht Running a Heart Through Germany, aber Marius Herzlauf in oder Marius Herzlauf um, wo auch immer, kann in Zukunft immer wieder kommen. Dinge, die sich ankündigen, orientieren sich in die Richtung. Und vielleicht auch kann das mit Urlauben verbunden werden. Vielleicht kann das mit Städtereisen oder wie auch immer verbunden werden, dass ich einfach zukünftig, bis ich 90 bin, überall ein Herz laufe. Ich weiß es nicht, aber das Projekt an sich, auch unter diesem Brand, soll und wird weiter laufen.
Sehr gut, ich sehe schon, die Ideen gehen nicht aus. Wie sollte es auch anders sein? Jetzt am Ende nochmal wirklich die harten Fakten. Wie viel Geld ist zusammengekommen und wer wird alles unterstützt, wenn du das sagen möchtest?
Gerne. Ich habe den letzten Status von vor 4 Tagen. Da waren es 26.000 Euro und ein bisschen.
Oh, wow.
Ich habe aber schon wieder gehört von Spenden, auch von Personen, die mir ebenfalls 1 Euro pro Kilometer vorab zugesagt hatten, dass diese Spenden jetzt angewiesen wurden. Ich warte noch auf die Spende der Gemeinde, wo es einfach über die Kasse ein bisschen länger dauert. Aber es ist schon was im Sinn noch, sodass ich jetzt aktuell sagen kann, 27.500, 28.000 sind schon im Topf, was grandios ist, weil das schon eine Verzehnfachung von meinem eigenen Einsatz ist oder von dem, was ich selber gesagt habe, setze ich ein. Ich habe meinen Euro aufgerundet auf 2.500 und habe ein paar Barspenden bekommen, die ich quasi verdoppelt habe, die ich in diesen Topf eingelegt habe. Und ich freue mich auf jeden weiteren Impuls, auf jeden, der das weitererzählt, auf jeden, der das in Form einer Spende anerkennt und was noch alles so passieren kann. Weil im Endeffekt ist es auch meines Erachtens eine sportliche Leistung, die jetzt vielleicht für den einen oder anderen zu kurzfristig war, sich wirklich reinzudenken oder auch darüber zu berichten, was aber in Zukunft noch geschehen kann, weil der Lauf ist gemacht, die Kilometer sind gelaufen und mal schauen, wie das noch in mehr Motivation für weitere Menschen und in mehr Impulse für das Projekt an sich mündet. Unterstützt werden die Deutsche Kinderhospizstiftung, die Deutsche Kinderkrebsstiftung, die Clown-Doktoren und Klinik-Clown-Projekte. Das sind die 4 hauptsächlichen Organisationen, die zu gleichen großen Anteilen bespendet werden. Und Aber auch auf dem Herzlauf sind mir Themen zugetragen worden, die ich vorher gar nicht wahrgenommen habe, wie das Angelman-Syndrom. Dafür gibt's auch einen Verein in Deutschland, angelman.de, wo ich gesagt habe, wenn möglich, habe ich auch bestimmt was über, was auch an den Verein gehen kann. Oder aber es tut sich jemand auf, der sagt, ich bespende diesen Verein in deinem Namen, im Namen deines Herzlaufs. Wie auch immer das passiert, ich bin froh, dass ich das nicht selbst verwalte, aber dass ich selber sage, ich möchte es in die Richtung geben. Und ich glaube, keine Entscheidung wird mir irgendwie übel genommen, wenn ich sage, ich möchte aber auch noch das bespenden. Aber ich habe diese vier Organisationen hauptsächlich ausgerufen und die haben mich auch im Vorfeld unterstützt und auch währenddessen. Ich habe persönlich für meinen Herzlauf angefertigte Aufkleber für den Wohnwagen bekommen von der Hospizstiftung, also grandios, und immer in Kontakt mit den anderen Organisationen, mit einzelnen Personen, mit Organisationen, wo ich sehe, es ist kein großer Wasserkopf oben drüber, sondern es kommt auch direkt an und ich habe ein super Gefühl dabei.
Ja, das sieht man dir, hört man dir an, dass du es wirklich mit viel Leidenschaft gemacht hast. Nochmal Glückwunsch an der Stelle, glaube ich, auch aus der ganzen Wechselzone für diese wirklich großartige Aktion und auch sportliche, wirklich großartige Leistung. Das muss man einfach mal ganz klar sagen. Alle Infos, die es zu dir und zum Herzlauf natürlich, vielleicht wird es ja auch mal ein Herbstlauf, wer weiß, findet ihr natürlich im Netz unter, sag noch kurz, wo man dich findet.
www.mariosherzlauf.de. Und unterwegs, also in dem Reiter unterwegs, kommt man auf alle Bilder, auf alle Berichte, die ich bei Instagram gepostet habe. Und es ist alles öffentlich. Das heißt, ich glaube, auch ohne Anmeldung bei Instagram kommt man auf diese Berichte und auf die Fotos und kann sich das alles nachträglich noch anschauen.
In diesem Sinne wünsche ich dir erstmal nochmal weiterhin gute Erholung. Ich würde mich freuen, wenn wir uns auch irgendwann mal wieder außerhalb von Zoom und Podcast zu einem Lauf treffen. Mit mir musst du laufen, mit mir kannst du nicht Radfahren und auch nicht schwimmen, aber das sollte jetzt nicht das Problem sein. Und insofern alles Gute, liebe Grüße und nochmal herzlichen Glückwunsch. Und mit diesen Worten geht's zurück ins Studio.
Vielen lieben Dank. Ciao.